Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Simon Balisa.
Hallo.
Und Tomi Benacic.
Hallo, hallo.
Ja, die drittletzte Folge vom Jahr in einer neuen Konstellation. Ich glaube, wir jetzt dritt haben noch gar nicht podcastet.
Das stimmt, ja. Premiere.
Das hat einen Grund. Wir reden nämlich heute über unsere Lieblingsgames vom Jahr, und zwar unsere Top 3, also je Top 3. Und wie wir das in den vergangenen Jahren schon gemacht haben. Es ist härter gewesen dieses Jahr als auch schon. Was findet ihr?
Massiv.
Zum Auswählen, oder was?
Ja, ja.
Nein.
Für mich
massiv. Ich habe nicht lange müssen überlegen, wie es
eigentlich gefallen. Ich habe es nur schwer gehabt, muss ich sagen. Beim ersten nicht. Beim Platz 1 eigentlich nicht. Aber bei den anderen...
Ja, nein, es ist, ich hab vieles gegamed, das hat mich sehr viel irgendwie das Jahr super gefunden und hast recht müssen auf die Waagschale legen, so, aber schlussendlich ist es dann doch klar gewesen, irgendwie.
Okay, bin ich gespannt. Genau, eben, wir reden heute dann nicht über News und nicht über Filme und so, sondern wir steigen nachher direkt ein mit unserem Top-Spiel und gehen dann jeweils durch mit unserem Drittplatzierten, Zweitplatzierten und dann Schluss zum Erstplatzierten. Vorher habe ich aber noch für den Simon eine kleine Frage. Und zwar vom Raffi, der hat uns nämlich... Weil wir immer sagen, hey, schickt uns mal Inputs. Dann hat er das auch gemacht, hat er das zu Herzen genommen. Und er hat eine Frage zum Bali-Tee, zum Eistee, den du gemacht hast. Und er würde einfach mal gerne wissen, wie es eigentlich um den steht. Er hat da gesehen, dass sich die Aktionen, die verkauft worden sind, dass dort nur 20% verkauft worden sind. Und er hat einfach mal wissen, wie steht es um die? Stehen die bei dir einfach alle in der Stube, ein paar Paletten dort?
Leider nein. Ich sage mal, Operation gelungen, der Patient ist tot. Nein, tatsächlich, wir haben die Aktion, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist eine Aktion, die wir letztes Frühling gemacht haben, wo ich so Rapper-Eistee auf die Chippy genommen habe und dann gesagt habe, ich kann meinen eigenen produzieren, der viel geiler ist, inklusive Rap-Video etc. Sogar einen Song haben wir gemacht auf Spotify und so. Und haben den wirklich produziert und dann wirklich verkauft, aber das war wie so ein PR-Stunt, so eine Aktion, und wir haben gemerkt, und das ist vielleicht auch, wenn wir so naiv dort hin sind, dass so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schnell gemacht haben und niemand von uns je schon irgendwie so ein Produkt, ein Retail-Produkt rausgegeben hat, das ist ganz, ganz viel mehr Aufwand, um das an die Frau und am Mann zu bringen, als wir das eigentlich erwartet haben. Da machst du nicht einfach den Eistee und er wird ihn selbst laufen, sondern musst dich natürlich dann immer wieder bewerben und das und das abonnieren. Und jetzt ist halt das Problem, das Ding daran ist halt, dass wir alle noch nebenbei einen anderen Job haben. Wenn das mein Hauptjob wäre, dann würde ich den natürlich super promoten und neue Geschmacksrichtungen und whatever.
Würdest du persönlich vorbeibringen,
die genau. Eistee? Aber wir haben tatsächlich den ja auch nie richtig in den Verkauf gebracht und so, weil das ist alles ein riesiger Aufwand. Darum gibt es nur bei uns im Shop und es hat noch eine kleine Menge, die man dort bestellen kann. Und nachher ist dann auch vorbei mit dem Bality. Dann ist das Projekt dann auch gut. Das ist das Jahr gelaufen und eine richtige coole Erfahrung gewesen. So, man hat mal gemerkt, aber wie schwierig das ist, dann wirklich so etwas zu machen. Also ich muss dich enttäuschen, aber wenn du so gern hast, kannst du jetzt noch hamstern. Du bist einer von den wenigen in dem Fall, wo das aktiv noch verfolgt. Nein, es gibt ein paar Fans von dem Eistee. Also bestellt euch noch einen.
Alright. Und dann haben wir ja letzte Woche auch noch über dein Wi-Fi geredet gehabt, weil du nicht zufrieden bist, wie dein Wi-Fi performt. Und es sind diverse Inputs gekommen. Es sind dann auch auf YouTube, ich habe das Gefühl, nach deinem Update sind noch mehr gekommen.
Ja.
Funktioniert es jetzt? Funktioniert es jetzt besser? Hast du mal etwas ausprobiert?
Ja, also es hat zwei Probleme gehabt. Einerseits hatte ich ein Problem gehabt, dass ich nicht zu wenig Empfang, aber dass mich so der Empfang abgebrochen ist, vor allem beim iPad. Das passiert jetzt irgendwie nicht mehr. Wieso auch immer, das ist soweit gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es mit dem zusammenhängt, was ich gemacht habe. Ich tue das nochmal schnell da breit auslegen. Zumindest schnell für die, wo Netzwerktechnik nicht so interessiert. Wir haben dann das Feedback bekommen, was ich da alles für einen Scheißdreck erzähle. Das ist, weil ich es wirklich so ein bisschen top of mind probiert habe, euch mitzuteilen. Und das geht natürlich nicht, weil es ist wirklich ein eine schwierigere Situation. Und das kannst du nicht einfach so aus dem Ding. Darum habe ich es mir
jetzt schön aufgeschrieben. Netzwerk ist doch mega easy.
Also, schau, das Ding ist, ich tue schnell erklären, was ich kann und was ich dann gemacht habe. Ich habe bei uns zu Hause im Gang, kommt die Glasfaser rein. die geht auf den Konverter. Oder früher hat man Modem gesagt, ich bin extra schauen, ist Modem noch korrekt? Es ist halb korrekt, weil es moduliert eigentlich nichts, sondern es tut nur Eisen und Nullen von Glasfaser in elektrische Spannung Eisen und Nullen umwandeln. Durch einen Konverter.
Kannst du den Knopf auf dem Halbwissen-Jingle?
Ja, yeah, also. Oder? Und darum konvertet, und es ist kein Modem, ist es Modulate, Demodulate. Und das ist früher, wo man analoge Signale, digitale Signale gewandelt hat. Darum, es ist eigentlich de facto schon ein halbes Modem, aber es ist nicht wirklich ein Modem, es ist ein Konverter. Der Konverter, der kommt das Internet eigentlich quasi dann im RJ45 raus. Der ist im Sicherungskasten auf dem Gang. Und dort, in dem Sicherungskasten, kommen auch die ganzen Hausverkabelungen an. Also ich habe 3 RJ45-Steckdosen in jedem Zimmer eine, wo es wichtig ist. Und dort kommen die dann raus. Dort sind RJ45-Steckdosen drin. Das ist alles im Sicherungskasten. Ihr wisst, wie ein Sicherungskasten ist. Der ist extrem schmal. Und der ist auf dem Gang. Und der Gang hat nicht irgendwie Ablagen, wo man irgendwie könnte einen WLAN-Router oder so einstecken etc. Darum ist die Option besteht nicht, dass ich dort einen WLAN-Router anstecke. Direkt eigentlich quasi vom Konverter, wo das Internet reinkommt, dann direkt in den WLAN-Router. Okay? So.
Ich muss aber nur mal lachen, weil ich weiss schon, wie du die anderen bei uns wieder triggerst mit «Das Internet kommt dort raus». Aber ich würde das eben auch so sagen.
Ja, ich meine, schlussendlich ist es einfach erklärt, dass das Internet kommt dort raus. Das Glasfaser kommt auf den Konverter und die konvertiert es auf den RJ45 und nachher an den WAN-Port von einem Router geht. So. Also, was mache ich? Was mache ich? Weil die kommt ja eine Internet-IP-Adresse an und die kannst ja nicht, die Netzwerkgeräte müssen ja alle eine eigene IP-Adresse haben, sonst funktioniert das ja gar nicht, darum braucht man überhaupt einen Router. Also hat der Balissa einen Mini-Router gekauft, wirklich Mini, der in den Sicherungskasten reinpasst und dort kommen die 3 RJ45 aus der Hausverkabelung an und am WAN-Port, für das ist es ja auch vorgesehen, das RJ45 aus dem Konverter, also das Internet kommt dort rein. So. Und jetzt kann ich also an jeder RJ45-Steckdose bei mir in der Wohnung kann ich, Sachen anstecken und die bekommen dann eine IP-Adresse von einem Mini-Router und zwar im Subnetz 192.168.88 und dann von dort halt, ja, was der DHCP abverteilt. So. Jetzt möchte ich aber ja trotzdem WLAN. Bis jetzt habe ich noch kein WLAN. Also ist der Balisan und hat seinen WLAN-Router, den er vorhin eigentlich gebraucht hat, wie man einen Router braucht, hat er einen eingesteckt an einen von diesen RJ45-Ports in der Wohnung, nämlich den im mittleren Zimmer. Weil dort habe ich am meisten, da kann ich es auf den Schrank tun und nachher streut es das Internet. Mhm. Jetzt habe ich aber natürlich, wenn ich dort reingehe, dann bekommt der WLAN-Router am WAN-Port einen 88er-Adresse oder 192.168.pico. Und er selber hat aber auch ein DHCP und verteilt dann all Geräte, die im Wireless sind, eine 192.168.1er Subnetzadresse. Das ist ja so, wie es eigentlich müsste sein, was ein Router macht. Er hat dort von der einen Adresse quasi das andere umrechnen. Da bin ich jetzt wahrscheinlich schon wieder drauf aufgehängt, weil ich sage umrechnen, aber das ist jetzt das Gleiche. Ihr wisst, was ich meine. So, am WAN-Port vom WLAN-Router bekommt er eine Adresse von meinem anderen Router im Sicherungskasten. Das ist aber eigentlich völlig idiotisch, weil ich gebe ja schon in dem Router im Sicherungskasten, verteile ich ja schon Adressen als ganze Haus. Wieso muss ich dann eigentlich nochmal einen Router dazwischen hängen? Das habe ich aber einfach so gemacht, weil ich mir keine Gedanken dazu gemacht habe. Dann habe ich mir aber im Zuge von dieser ganzen Diskussion Gedanken dazu gemacht und gedacht, hey, das muss doch besser gehen und habe dann etwas herausgefunden. Und jetzt kommt es und jetzt werden alle, die da zuhören und bis jetzt denken, du Idiot, mach doch einfach den Access Point Modus. Den habe ich jetzt eingestellt am WLAN-Router. Das heisst, mein WLAN-Router ist kein Router mehr, sondern ist einfach ein Access Point. Der verteilt jetzt einfach die Adresse, die ich im Sicherungskasten bekomme, also die 88er-Subnetz-Adresse, verteilt er einfach weiter. Und anstatt dass jetzt ein Kabel ist, macht er einfach das WLAN mit meiner SSID, LAN, ADL, RAY, whatever, wie sie halt dann heisst. Und jetzt sind alle im gleichen Netzwerk hin und können sich schön alle zusammen verstehen, ohne dass noch ein Router dazwischen ist. Und das ist
natürlich... Alle Geräte glücklich und der Simon auch.
Genau. Also, und jetzt habe ich es wirklich richtig erklärt, mit 1, 2 vielleicht Vereinfachungen, aber es funktioniert. Jetzt, ich habe jetzt meinen Router, also einfach Access Point im Einsatz, und vielleicht ersetze ich den, weil vielleicht ist das dann auch wirklich tatsächlich, das müsste ich vielleicht noch wissen vorher, ist es tatsächlich überdimensioniert, ein WLAN-Router, den ich nur als Access Point brauche, dort am Laufen zu haben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da schlauere, schlenkere, energiesparendere Optionen, und da wäre ich sehr froh an podcast.digitec.ch, wenn ihr mehr für das, was ich jetzt habe, nämlich ich brauche nur einen Access Point, Vorschläge habt und könnt unterbreiten, wo zweckdienlich sind. So. Ja.
Könnt ihr direkt dem Simon schicken. Das ist,
Simon.Paris@digitec.ch. So, jetzt das also. Ist,
wer jetzt noch zulässt, du dort, wo noch zulässt, alle anderen vielleicht geskippt, wo, nein, ist gut, ich sehe dein Studium, deine Informatikerlehre vielleicht doch nicht ganz für Katze gewesen.
Ja, nein, eben, das habe ich gedacht, weil ich habe mich natürlich weit auf den Test rausgelassen, weil das ist 20 Jahre her, dass ich Informatiklehre gemacht habe. Ich weiss schon auch, was ein Subnetz ist und so, das weiss ich
natürlich. Kommst du gleich, jetzt haben wir genug Netzwerk-Talk gehabt. Wir wollen ja eigentlich über Games reden, yes. Weil ich das Gefühl, dort wird es auch nicht an Gesprächsstoff fehlen. So viele Games, wie dort rausgekommen sind. Ich führe ja immer eine Liste mit eigentlich allen, die ich gegamed habe. Einfach
Nerd.
Mehr als nur 5 Minuten spielen. Ja, damit ich nachher weiss, was ich gespielt habe.
Wo führst du die Liste?
Bei Notion.
Ah, okay.
Die trägt sie. Auch weit über 100 sind es. Und ja, aus denen habe ich dann, haben wir raus extrahiert 3 Spiele. Und ich mache doch mal den Anfang und fange mit meiner Nummer 3 an. Wir haben dann gedacht, am Schluss reden wir dann vielleicht noch über ein paar, so, wo halt, wo es nicht ganz, ja, sie Top 3 geschafft haben, aber wir doch noch möchten erwähnen. Und also ich fange mit meinem Teil 3 an. Ich habe es wirklich noch schwierig gefunden. Ich habe mir ist das immer so, ich mache so eine Top 10 und sie wird immer länger. Und dann irgendwann ist es ein Top 20. Und dann versuche ich einfach so, schieben, weißt du, ist das besser als das? Okay, dann schiebe ich das eins hoch. Und dann hast du aber noch irgendwo am weit oben und findest, aber das ist doch eigentlich gar nicht so gut wie das dort unten. Ja, egal. Bei mir hat es Cult of the Lamb hat's dann doch noch in meine Top 3 geschafft.
Okay.
Ich habe das. Ich kann einfach auch noch zurückdenken, aber ich habe das wirklich einfach anders gesuchtet. Cult of the Lamb ist. Du siehst so top-down, so herzige Grafik. Weißt du, wie ist das? Kennt ihr noch Happy Tree Friends?
Aha. Ja.
Die ultra mega knuffige Viecher und mega brutal.
Internet in den 90ern, ja.
Ja, genau. Es hat sehr viele Überschneidungen mit dem. Und ja, du spielst eigentlich eben 2 Teile. Einerseits bist du eben so ein Lamm, wo du hättest irgendwas hingerichtet werden am Anfang, wirst dann von so einem alten Gott gerettet. Und dafür musst du jetzt für einen arbeiten und du machst jetzt einen Kult, also so eine Sekte. Und einerseits ist das Management-Game, wo du wirklich wie so aufbaumässig baust du dein Camp auf und daneben dran gehst du aber auch so Dungeon und metzelst dich dort durch. Und dort ist es so Roguelite, eigentlich eher. Weil wenn dort du stirbst, dann verlierst du einfach einen Teil von deinen gesammelten Ressourcen, weil du sammelst dort Ressourcen und dort kannst du ins Camp stecken und dann im Camp baust du dann irgendwie weil du musst ja dich pflegen um deine Lämmli, die immer grösser werden. Und eben, die brauchen etwas zu essen, sie brauchen einen Schlafplatz und so. Und einfach, wirklich, was ich einfach geil gefunden habe, ist, es ist so viel schwarzer Humor. Es ist wirklich ein teuflisches Game. Weil einfach, du hast einfach dein Ziel, das ist deine Sekte. Das ist wirklich eine richtige Sekte, oder? Denn, weil, wenn es dann nicht passt, irgendwie, dass sie immer Gras fressen müssen, dann machst du einfach eine neue Doktrine und dann irgendwie dann passt es plötzlich, dass sie Gras essen. Du kannst wirklich so Gehirnwäsche verteilen. Und irgendwo, du kannst dann noch ein bisschen wie erkunden. Also es hat so eine Übersichtskarte, wo es gewisse andere Gebiete noch gibt, wo auch noch ein paar andere Figuren sind. Du kannst fischen und so und gehen pokern. Irgendwo hat es zum Beispiel so einen Frosch, der eigentlich so eine Sekte hat und der sagt, nein, ich habe das noch einen guten Trick. Wirklich so Gehirnwäsche. Und dann hast du einfach irgendwie 3 Tage Ruhe. Dann sind deine Leute sind einfach 3 Tage zufrieden. Dann kannst du sie einfach durcharbeiten lassen und musst ihnen nichts zu essen geben. Sie sind einfach zufrieden. Und musst dann einfach den Zeitpunkt dann darfst du nicht verpassen, wenn dann das Gehirnwäsche wieder abklingt. Weil es dann einfach, so schlupft es dann. Und einfach, der Loop ist so, der packt so, weißt du, bist ständig beschäftigt. Oder du bist dort dann irgendwie am Pflänzchen machen, dann musst du irgendwie mit ihnen reden, damit ihre sie könnte dich ja anbeten, oder? Und dann wieder irgendwie etwas Neues freischalten, neue Waffen freischalten, aber neue Sachen, die einfach deine Leute effizienter machen, oder du baust irgendein neues, ich weiß doch auch nicht, eine neue Statue oder ein WC und irgendwo ein, wo Erz abbauen können. Nachher später kannst du sie auch mitnehmen in den Kampf. Und eben,
also,
du kannst sie auch.
Wer ist der Kampf? Also einfach in der Dungeon?
Der Dungeon, okay. Ja, dort hat's einfach, die Dungeons sind von denen, die dich am Anfang eigentlich umbringen wollen. Ach, das sind so die alten Gottheiten. Und der, der dich befreit hat, der ist eben, glaub, von denen eingesperrt worden. Und der will natürlich, dass du ihm hilfst. Kannst du dich rächen oder ihn befreien, oder? Und das Design auch. Das Design ist sehr geil. Also ich finde...
Das sieht mega herzig aus. Gibt es ein Endziel?
Ja, also das Endziel ist eben schlussendlich... es hat wie... Ich will gerade, die Dungeons sind aufgeteilt in... Einfach so viel, wie es von diesen Gegnern hat, oder? Also es hat irgendwie...
Das sind verschiedene Gegner, die du dort musst dann halt besiegen in diesen Dungeons irgendwie, ja?
Ja, die haben einfach einen Endboss, genau. Ja, ja, und okay. Ich weiß nicht, wie viel es gewesen sind im Fall. Und du kannst die Dungeons auch mehrmals machen, dann schaltest du nochmal andere Sachen frei. Aber sozusagen, zum einen durchgamen, müsstest du wie all die Dungeons einmal machen einfach.
Okay. Ja, weil es sind so nach einem, weißt du, so, nach einem Game, wo recht Open-End auch könnte sein.
Ja, voll.
Ja, also habe ich es im Fall, ich glaube, fast 20 Stunden gespielt. Das ist eigentlich noch lang. Vielleicht bin ich einfach auch zu schlecht gewesen. Also, weißt, weil irgendwie, wenn,
aber eben, du bist am Ende gekommen, das meine ich. Weißt, weil,
ja, ja, so? Das schon. Es hat ein Ende gehabt und dann hast du ein bisschen wählen, wie du es haben willst.
Okay.
Habe ich noch gut gefunden. Und ja, ich habe es wirklich, also mich hat es mir so den Ärmel reingezogen. Ich habe es wirklich geil gefunden.
Wie ausprägt ist der Roguelike-Aspekt vom Ganzen? Weil mein Problem ist, ich habe es immer wieder probiert, in Roguelike-Games reinzukommen. Aber ich habe es nie geschafft. Ja, Hades habe ich probiert und habe es für 5-6 Stunden hure geil gefunden. Und dann, irgendwann ist es zu frustrierend geworden, weil du immer wieder von vorne musst anfangen. Returnal auf der PS5 fände ich eigentlich vom Hammer. Setting her, habe ich auch hure geil gefunden. Aber dort habe ich dann irgendwann müssen abbrechen, weil es echt so frustrierend war. Und so vom Zufall geleitet, ob ich es geschafft habe oder nicht. Und ich finde es hure faszinierend, aber ich habe es noch nie geschafft, in ein Roguelike-Game reinzukommen, so richtig.
Hey! Also dann ist es schon easy im Fall. Also weil, genau, wenn du stirbst, du verlierst einfach, glaube ich, 20-30% von deiner Beute. Also ist gar nicht so viel. Okay. Oder weil du kannst nicht irgendein Gras abhacken, du sammelst Knochen und Geld und kannst zum Teil auch neue Mitglieder sammeln, die hast du dann sowieso. Und wenn du stirbst, genau, dann verlierst du 30%. Deine Leute finden dann einfach, du bist ein Pfeife. Okay. Verlierst ein bisschen an Glauben. Aber nein, du hast dann trotzdem einen Fortschritt. Und eben, du hast immer alle Hände voll zu tun. Das verdammte Camp, die Leute, weißt, ständig haben sie irgendetwas, oder? Weißt, dann haben sie noch Wünsche an dich. Sie wollen zum Beispiel, dass du ihnen irgendwie Fäkalienfutter machst. Einfach, zum Teil finden sie das eben geil.
Das ist ihr Wunsch, einfach, okay.
Ja, dann machst du so einen Suppen aus Kot. Oder du sollst einen anderen füttern. Weißt du? die sind alle weird drauf. Sie verdienen einander.
Wirklich. Ist das so der Sim-Aspekt? Ist das der grössere Teil des Spiels oder sind Dungeons der Hauptteil?
Ach, ist noch schwierig im Fall. Also, ich wüsste es echt zeitmäßig nicht. Das ist relativ ausgeglichen. Vielleicht ist das Camp ein bisschen mehr. Ist echt noch schwierig zu sagen. Also, du bist irgendwie. Weil im Camp gibt es auch vieles, eben, du musst sie dann jeden Tag kannst deine Predigten halten, dann gehst du da irgendwie ein bisschen farmen, das Gemüse. Du kannst alles dann auch, vieles kannst automatisieren mit der Zeit.
Okay.
Aber es hat schon, zum Teil hat es dann fast ein bisschen Müßigkeit, weißt du, du kannst bei jedem Einzelnen jeden Tag einmal reden, um irgendwie auch noch mal ein bisschen Glauben abfarmen oder ihm irgendwie Geld geben, damit sein Glauben steigt und so. Das habe ich in Musik gefunden. Aber sonst, du hast wirklich immer irgendwas zum Bauen und Freischalten. Und also, ich war wirklich geil. Kalt auf der Lärm.
Aber das erinnert das ein bisschen an Stardew Valley. Haben die das mal gespielt, wo es so ein Overground- und Underground-Game gibt? Da oben bist du, ist eigentlich Dating-Simulator / irgendwie ein bisschen fischen und so. Und unten gehst du halt einfach gut kloppen. Also, hat mir mal eine Zeit lang mega den Ärmel reingenommen, aber. Aber ja, eben so von diesen zwei verschiedenen Ebenen meine ich mehr. Aber ich glaube, es ist schon anders wahrscheinlich, oder? Wenn es mehr
Management-Sim oben ist. Ja. Aber auf eine Art kommt sicher parallel, ja.
Nur, dass in Stardew Valley keine Kotsuppe für Fütter ist.
Ja, es ist ein bisschen, eben genau.
Kannst du aber auch heiraten. Ah, wirklich? Kannst du auch mehrere Leute
natürlich,
heiraten?
Natürlich, es ist ein Kult, logisch.
Geil. Nein, wirklich. Und ja, eben. Du kannst, wenn sie zu wenig Essen haben, kannst du einfach ihre eigenen Leute verfüttern und so, weißt? Und Kannibalismus findet ihr nicht gut. Moment, da habe ich auch noch eine Doktrine, die ich erlassen kann. Dann findet ihr das auch cool. Ja. Cult of the Lamb.
Schön.
Ja, also kommt dann Simon, was ist deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist Neon White. Tatsächlich, ich habe das sehr ein geiles Game gefunden. Neon White ist, also die Story lasse ich mal aussen vor. Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt, aber es ist auch wie egal. Du bist irgendwie so ein Halbgott und so, whatever. Aber es ist eigentlich so ein 3D-Plattformer / Rhythm Game / Race Game / Time Attack Speedrun. Es ist sehr, also nicht wirr, sondern es ist sehr, sehr, sehr streamlined, das muss man sagen. Aber es geht immer so, du bist in so einem Level und dann musst du das möglichst schnell zu Ende bringen. Und es ist Ego-Perspektive, also ja, Shooter, nicht Third Person, was mir schon mal zurechtkommt. Und du kommst dann nachher von Plattform zu Plattform und nimmst so Karten auf, die dir zum Beispiel ermöglichen, einen Schuss zu machen. Oder aber du kannst entweder schiessen oder du kannst sie dann irgendwie einen Double Jump machen oder du kannst irgendwie so gegen runter stampen. Und das macht den Rätselaspekt aus, weil es hat nur eine gewisse Anzahl von diesen Karten und wenn du sie brauchst, ist sie weg. Das heisst, du musst nicht mehr herausfinden, wie mache ich jetzt das? Jetzt gumpi da, dann tue ich irgendwie gegen vorne fetzen und dann komme ich auf die nächste Plattform, dann schiesse ich die zwei dort ab, aber nachher habe ich zu wenig, dann habe ich die nächste Karte schon wieder aufgebraucht. Das geht in dem Fall auch nicht. Das heisst, du bist immer so ein bisschen am Anfang. Jedes Level geht eigentlich, also die Level sind extrem kurz, so 30 Sekunden, 50 Sekunden, max irgendwie eine Minute.
Okay. Genau, du musst einfach alle Gegner, ich glaube die einzige Bedingung, alle Gegner.
Ja, genau, du musst alle Gegner
töten. Das Zeitlimit hast du nicht, aber das gibt halt, ergibt das Ranking, ja, oder?
Genau. Du musst alle Gegner dort töten und du musst ins Ziel kommen, ohne irgendwie, ja. Und anhand von diesen Karten, die du aufnimmst, und die sind immer die gleichen, musst du halt das irgendwie schaffen. Und dann suchst du dir den Weg durch das Level. Und bis du mal eines geschafft hast, du jetzt vielleicht 4-5 Anläufe und so. Und dann merkst du, hey, nein, das ist so langsam, ich muss nochmal neu anfangen. Und du musst immer irgendwie, glaube ich, Bronzemedaille musst machen, um weiterzukommen. Aber es gibt auch Silber und Gold. Und du spielst natürlich dann Silber und Gold. Du siehst, was deine Kollegen im Level gemacht haben. Und dann sagst du, das kann nicht sein. Wer hat der 3 Sekunden weniger gehabt? Und dann fängst du an zu überlegen, ich muss ja gar nicht da rechts um die Ecke, wo eigentlich der Weg wäre, sondern ich kann es irgendwie überspringen und den Gegner dann dafür von weiter abschiessen. Das ist ein rechtes Risiko, weil du musst huere genau zielen und so. Also es ist wirklich ein Rätselgame primär und dann aber hat es mir sehr an Race Games erinnert, weil der Weg, den du dir suchst durch das Level durch, der muss wirklich, muss der kürzest möglich sein, damit möglichst noch so die eben ein paar Zehntel noch von deiner Zeit kannst wegcutten, wo dann nachher entscheidend sind, schlussendlich gegen deine Kumpels, ob du da schneller bist oder auch entscheidend sind für Goldmedaillen und so. Hey, das Game, es macht so hässig, das liebe ich. Das finde ich so geil.
Ja.
Es macht richtig, richtig hässig. Ich kann es auch nicht viel länger als irgendwie eine Stunde, eineinhalb spielen, also zumindest ich nicht, weil irgendeiner bist du so. Weißt du, ist wie durch. Du musst schnell Abstand nehmen, musst vielleicht 10
Minuten, Stunden. Du bist wahrscheinlich wirklich 120, also die Konzentration ist immer sehr hoch, oder? Also.
Immer mega hoch. Und es ist wirklich sehr skill-based. So. Ja. Also es gibt nichts mit Glück. Wirklich nicht. Und du weißt, das Coole ist, so ein Game steht und fällt, wie schnell das der Reload ist, oder? Dass du wieder neu kannst anfangen. Und der ist instant. Also du kannst einfach Deck Q drücken und Tasten zum Reloaden ist schon so näher, dass du aus Versehen manchmal drückst. Guten Run hast du aus Versehen. Ich glaube, Q ist es oder eh. Das ist schon länger nicht mehr gesagt. Hey, aber das Game macht, es ist so fun. Es ist so geil. Und es ist wirklich auch so eins, wo du wirklich mal zwischendurch aufspannen und auch nicht, weißt du, was ich nicht, ich finde Games geil. Oder ich habe so ein Game gern, wo du einfach wirklich mal schnell 10 Minuten kannst hin, und dann schaffst du es vielleicht. Vielleicht schaffst du es auch nicht. Easy. Und das ist nice, weil die Level wirklich so kurz sind. Und du musst nicht gerade irgendwie... Weißt du, bei so JRPGs, da kannst du nicht schnell eine halbe Stunde rein, weil plötzlich kommt eine dreiviertelstündige Cutscene, die du nicht kannst unterbrechen und das schießt dann an, die nochmal zu schauen. Ja. So, oder?
Und hier kannst du einfach schnell einen Snack nehmen und weitermachen. So.
Nein, du kannst nicht noch schnell... Komm, ich mach nur schnell den Kampf. Zack, Cutscene. Oh, fuck, nein, jetzt wird irgendwie... Ja, so. Und das finde ich recht cool an dem Game. Und es hat schon eben eine Story, aber ich hatte das Zeug kannst du alles weglassen. Also der zweite Teil von dem Game ist noch so ein weirder Dating-Simulator.
Ah, was?
Du kannst, ja, du kannst ein Geschenk...
Der Domi lernt sich interessiert für.
Für die, die das Video nicht sehen. Ja, du kannst so also Geschenke, jedes Level hat ein Geschenk, auf die bin ich jetzt gar noch nicht gegangen oder noch nie gegangen. Die kannst du holen, nachher kannst du die anderen Charaktere, es ist so eine Hub-World, wo du verschiedene Leute dann triffst und so, und dann kannst du denen das anbieten und dann wird die Story irgendwie weiterverzählt, bla bla. Aber es ist nicht so, dass du den Vorteil holst, du das. Also es ist auch irgendwie so, jedes Level, du kannst nicht irgendwie besser werden, weil du irgendwie auflevelst, sondern jedes Level ist genau gleich für alle, absolut genau identisch. Sonst könntest du es ja nicht vergleichen, oder?
Ja, aber genau. Einer schneller ist. Aber schaltest nicht, kannst du nicht gewisse Level noch zusätzlich freischalten mit diesen Leuten? Das weiss ich nicht mehr.
Das mal, du vielleicht kommst schneller an Level an, es gibt irgendwie ein Bonus-Level und so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es wirklich nicht, weil ich so versessen drauf war, bin überall unter dran Gold zu holen, habe ich es dann nicht fertig gespielt, aber ich habe einen Bock, das wieder mal zu installieren.
Das war super gut.
Weil es wirklich so, ja, weil halt wirklich... Mein Ding ist wirklich, ich will in jedem Level Gold. Das ist so peinlich irgendwie. Aber du könntest es auch durchrushen und überall halt noch Silber machen. Das geht auch so. Aber aber ich habe nämlich die Levels nicht aufgegeben, bevor ich nicht Gold hatte.
Ich habe noch gesehen, es ist auch auf der Switch verfügbar, aber ich nehme an, stelle es mir relativ schwierig vor, mit einem Controller zu spielen, oder nicht? Mach's so wie du es erzählt hast.
Ja.
Nein, ich habe auch von vielen... wo Controller-Game gehört, die sind auf Maus umgestiegen. Viele haben es aber auch mit dem Steam Deck gespielt und dann mit der Motion-Steuerung. Und darum, das könntest du wiederum auf der Switch eigentlich auch. Von dem her,
stimmt, wenn es Motion unterstützt, dann wäre es immerhin ein bisschen
besser. Dann wärst du ja ein grosser Fan davon.
Aber ich habe es auch, Simon und ich, wir haben ja auch einen Stream miteinander gemacht und das ist schon irgendwie auch etwas vom Geilsten, wenn es halt Kollegen spielen.
Ja.
Weil es ist halt lustiger, einen Kollegen zu schlagen als irgendeinen Random. Das ist ja dann, weil das ist egal. Die Random sind unendlich viel besser, dann schläfst du einfach einen.
Ja, du siehst halt schon, es ist schon nice, wenn du dann siehst, du hast jetzt vom Platz 12'000 auf den Platz 10'000 verbessert oder so. Das ist schon nice, aber es ist schon geil, wenn aber ich viel irgendwie an mich geraucht habe dann dort. Ja, der Stream ist ja sehr witzig. Hey.
Ja, das ist gut gewesen. Ja. Ich finde auch, es ist hure befriedigend. Also,
mega.
Einfach die Runs zu machen, weil sie einfach einen super geilen Flow haben. Ich habe es irgendwann aufgehört, das ist mir dann einfach. Ich hatte keine Lust mehr gehabt. Also, ich finde es auch ein absolut geniales Game, aber mir ist es ein bisschen anstrengend geworden, weil zum Teil irgendwo ist dann wirklich so der Rätselaspekt, weil irgendwie. Zum Teil kommst du gerade am Anfang mal gar nicht weiter, dann findest du so, shit, wo muss ich da durch? Dann musst du fast wirklich hinlaufen und mal schauen. Hä?
Ja, das musst du ein paar Mal.
Da hat es mich irgendwann schon mal verloren, aber es ist ein unglaublich geiles, gutes Konzept. Ja. Und eben so verreckt, dass der das gemacht hat, wie heisst dieses Game vorher, dort, wo du einfach Löcher machst, wo Zeug in Keien lässt. So ein mega chilliges Game. Du bist irgendein Trash-Panda und machst einfach so Löcher, wo einfach immer grösser werden, bis du alles eingesogen hast.
Das ist so lustig. Donut Game, oder nicht?
Ja, Donut County.
Ja, Donut County. Ja, okay, also verreckst. Ja. Das ist ja gar nicht mehr der Welt.
Komplett was anderes.
So lustig.
Ja, also wirklich geil. Das Einzige, was ein bisschen abfällt bei dem, sind Bossfights. Die sind so ein bisschen mittel. Das ist halt dann auch irgendwie... Die sind ein bisschen eigenartig. Das sind Levels dann ein bisschen offener und die haben irgendwie, habe ich dann nicht so Fun gefunden. Aber easy, das sind nicht so viele.
Ja. Okay. Neon White am Simons ist Game Nummer 3. Und das gibt es auch auf, eben, wie gesagt, auf X-Plattformen findet ihr das. Okay, ja, Domi.
PS4, PS5, Switch und Windows.
Ja. Okay. Domi, dies Nummer 3.
Ja, jetzt haben wir 2 Indie-Games gehabt. Es waren beides Indie-Games.
Ja.
Und ich komme mit einem Game, das kein Indie-Game ist, aber ausgesehen wie ein Indie-Game. Pentiment ist
Horizon.
Ja. Pentiment ist bei mir auf Platz 3. Das Game habe ich erst gereviewt und bin wirklich extrem positiv überrascht von dem Spiel. Es ist für mich die mit Abstand grösste Überraschung im Gaming-Jahr 2022 und es ist wahrscheinlich das beste Xbox-Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist. Es gibt ja nicht so viele exklusive Xbox-Spiele, aber das ist das Beste. Und du übernimmst die Rolle von einem, wie sagt man, einem Künstlergesellen, genau, der Andreas. Und der will sein Meisterwerk fertigstellen, in einer Abtei, in einer bayerischen Stadt. Und sein Meisterwerk, das ist das Werk, das er nachher zum Meister wird. Also das ist nicht mehr Künstlergeselle, sondern halt Meister. So, das wird er dort fertigstellen. Und währenddem, dass er in dieser Abtei ist, passiert ein Mord an einem Adeligen. Und du wirst irgendwie in die Mordgeschichte hineingesogen und musst nachher herausfinden, wer das der Mörder war. So. Der Twist an dem Ganzen ist aber, dass das Spiel nie offiziell verratet, wer der Mörder war. Das heisst, du musst einfach Hinweise nachgehen, du musst mit den Leuten reden, du musst Sachen suchen und musst zu deinen eigenen Schlussfolgerungen kommen und schlussendlich jemanden anschuldigen. Und der angeschuldigt wird, der muss der mit den Konsequenzen leben. Und du musst mit den Konsequenzen leben, vor allem. Ja. Und mit den Konsequenzen leben meine ich wirklich ernst, weil das Spiel erstreckt sich über 25 Jahre. Also die Geschichte in diesem Spiel. Also wenn du am Anfang des Spiels etwas machst, dann wirst du das 25 Jahre später auch merken. Und aus dieser einfachen Mordgeschichte wird plötzlich ein riesen Komplott, wirklich eine riesen Intrige, ein riesen Mysterium und es entwickelt sich langsam so, wirklich so eine düstere Atmosphäre, die mir sehr gefallen hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Oxenfree und A Night in the Woods, falls ihr das gespielt habt. Das ist so zwei von meinen Lieblingsspielen überhaupt. Hast du nicht gespielt?
Hast du gesagt eigentlich, es spielt ja im 14. Jahrhundert, eben so in Deutschland.
Genau, und, im Mittelalter. Der Stil muss ich gar nicht erwähnt, ja. Genau,
über den Stil musst du vor allem mal reden.
Das sieht aus wie ein Buch aus dem Mittelalter. Also wenn ihr so an die Illustrationen denkt, aus diesen Büchern mit dieser Schrift, die man kaum kann lesen kann, weil sie so verschnörkelt ist, hat sie nebenan immer so krasse Illustrationen. Und das Spiel sieht wirklich aus wie eine Seite aus so einem Buch. Es ist wirklich erstaunlich, wie es aussieht. Ich bin am Anfang, als ich es angefangen habe, bist du wirklich so blown away. Oder? Du kannst nicht glauben, wie geil das aussieht. Und das Gefühl geht einfach nicht weg. Es ist so detailverliebt und teilweise gibt es dann auch so wie Traumsequenzen, die dann wirklich in Büchern stattfinden. Und es ist wirklich vom Stil her etwas vom Einzigartigsten. Ich glaube, es gibt gar kein anderes Spiel, das das so macht. Der 2D-Stil haben sie wirklich sehr, sehr, sehr cool umgesetzt. Und für Geschichtsfanatiker, also wenn ihr auf Geschichte steht, da wird dir keiner abgehen.
Weiss man das? Ist das wasserdicht? Sind da Historikerinnen und Historiker am Werk gewesen und haben das irgendwie geprüft oder so?
Ja, voll. Der Director vom Spiel, der Josh. Jetzt bin ich nicht sicher. Vor allem der Josh, der ist ein riesen Geschichtsfan, hat glaube ich so Geschichte studiert und ihre Recherche auch mit den Historikern zusammengearbeitet. Also sie haben wirklich geschaut, dass es historisch verhebt. Die Stadt, wo du drin bist, ist fiktiv. Tassing heisst sie. Aber es könnte eine echte Stadt gewesen sein aus dem Bayern im Mittelalter. Genau.
Und gell, es sind Amis oder Kanadier? Das sind ja nicht, sind keine
Europäer. Ja, die von Obsidian.
Obsidian, ja, genau, Fallout. Das ist das Lustige. Darum habe ich gesagt, es sieht wie ein Indie-Game aus, ist aber kein Indie-Game. Obsidian ist es bekannt, was haben sie gemacht? Fallout New Vegas haben sie gemacht, Vegas, Outer Worlds und jetzt sind sie an
Grounded.
Grounded, genau. Also die rechte, breite Palette, die sie da raushauen. Und Pentiment war, glaube ich, so ein Herzensprojekt von dem Typ. Und da hat, glaube ich, so nur 10 Leute oder so vom Studio dran gearbeitet.
Mega wenig. Ist,
genau, wirklich so ein Side-Project gewesen. Was sich aber extrem ausgezahlt hat, wie ich finde.
Also in dem Sinn schon wie so ein bisschen Indie, oder wenn nur 10 Leute daran arbeiten, das ist schon geil.
Ja. Pillars of Eternity her, hat Obsidian gemacht.
Pillars of Eternity ist so etwas, was mir gefallen hat. Ja, sehr geil. Ein Game, das ich tatsächlich zuoberst auf meiner Liste habe, um mal spielen, wenn ich mal irgendwie Zeit hätte, wenn ich nicht unbedingt bei iRacing irgendwie muss.
Hey, ich sag dir im Fall auch, ich habe selber Like gehabt, auf meiner Liste. Das hat mich so reingezogen. Es war so spannend gewesen. Auch die ganzen Mordfälle und so. Und ich muss auch sagen, wirklich, der Stil hat mir viel besser gefallen beim Spielen als bei den Videos. Bei den Videos habe ich gedacht, ich finde geil, macht einer das. Aber irgendwie so, gibt mir ein bisschen zu wenig her. Aber ich finde den Fall dann, wie du es auch schon gesagt hast, es ist so detailliert. Also weißt, die verschiedenen Figuren sind doch mega cool animiert eigentlich. Und dann auch, wenn du sie in den verschiedenen Alter siehst und so, du lernst die auch mega gut kennen, ja, die ganzen Leute. Und
über die 25 Jahre.
Ja. Und was ich auch so faszinierend gefunden habe, dass ist jetzt nicht ein, soll man sagen, ein gläubiges Game oder irgendwo das Christentum vermitteln oder so, aber in dieser Zeit hat halt Glaube eine gigantische Rolle gespielt. Und ich finde, das vermittelt es irgendwie sehr gut, ohne dir jetzt da das aufs Auge zu drücken, aber einfach eben, du ständig sagst natürlich, Gott segne dich oder so, und dann isst du zusammen und dann wird gebetet. Und es hat mich dort wirklich nicht gestört. Ich habe es irgendwie noch cool gefunden, dass du wie so, du kommst ein mega gutes Gefühl über für die Zeit und auch wie, genau, und auch wie scheiße das war in dieser Zeit. Weißt, irgendwie, hey, wenn du einfach einen scheiß Winter und irgendwie eine blöde Abtei, die irgendwie dir einfach irgendwie nicht erlaubt, zu jagen in den Wald, und das gibt Streitereien, aber wiederum sie haben natürlich Probleme mit dem Herzog, wo einfach irgendwie findet, ja, eure Kackbibliothek, die mögen wir da nicht quer subventionieren, dann müssen sie irgendwie, du erfährst mega viel Zeugs. Also ich ich muss auch sagen, ein faszinierendes Game. Also ich finde auch ein,
und noch ein Detail, das ich sehr geil gefunden habe, die Sprechblase der Leute, die reden. Also es ist ja nichts vertont, du lesest nur.
Ah, eben, das wollte ich gerade sagen. Ist es vertont? Nein, dem Fall nicht. Ja.
Nein, es ist wirklich nur textbasiert. Und der Text, also die Schriftart, ist je nachdem, mit wem du redest, ist anders. Also wenn du mit Bauern redest, ist es eine grusige Kritzelschrift. Und wenn du mit den Adeligen redest, ist es die schöne, verschnorkelte Schrift, die du aus den Büchern kennst. Also so die Details so auf dieser Ebene.
Und Buchdruckers, die Familie Buchdrucker, genau. Druckers, die schreiben in einer Druckschrift.
Genau.
Und sie machen auch Fehler amigs. Und der Entwickler hat eben gesagt, sie haben hier wie so eine Formel drin. Einfach bildete Leute machen weniger Fehler. Wenn du siehst, dann beim Schreiben wird es korrigiert.
Yeah.
Und einfach halt die Bauern machen dann ein bisschen mehr Fehler und so. Und,
das ist
so geil. Geniales Game, ja. Pentiment, am Domi seine Nummer 3, eben gibt es auch auf PC und Xbox.
Kommt mit Sicherheit auch noch. Also das ist das Game, das weit oben auf meiner Liste haben. Ja. Können wir da eigentlich mal keine Games raus, damit man so Sachen kann anhören? Nicht,
hey, ich finde im Fall, ich habe das Gefühl, unscheiße, jetzt so viel wie jetzt, so die letzten zwei Monate, so offene Games, die ich noch wollte, habe ich irgendwie schon ewig.
Das ist wirklich schlimm, ja. nimm dir genug Zeit für das Game, Simon. Gell? Das ist, du könntest erwarten, dass es irgendwie nur ein 3-4 Stunden Game ist, aber es zieht sich recht.
20, etwa 15, 18 so.
Ja, um die 15
20, wenn du ganz langsam bist.
Ja,
ja, mal schauen, ob über Weihnachten, Neujahr und so, um dich dem, ja. Ja. Aber geil, ja, weil ich glaube schon, dass nein, das ist genau mein Ding. Absolut genau mein Ding. Also, weißt, Europa Universalis und so habe ich sehr geil gefunden. Auch, weil es eben geschichtlich auf eine Art akkurat ist. Das finde ich mega geil.
Eben, okay. Also, dann kommen wir doch zu meiner Nummer 2. Und das war eben das, was dann Pentiment bei mir verdrängt hat, schlussendlich. Es war so ein Hin und Her. Aber ich habe mich dann doch für Return to Monkey Island entschieden. Weil es ist einfach, ich glaube, es ist einfach auch für mich eigentlich wie ein perfektes Game. Also, ich glaube, du musst wie, wenn du in meinem Alter bist, oder? Ich bin 40, ich habe dieses Spiel gespielt, als ich ein Kind war. Also, ich bin mit dem 3 eingestiegen, habe dann die anderen noch nachgeholt. Es ist wirklich wie gemacht, weil es spielt. The Guybrush Threepwood, das Adventure Game, oder wirklich die Serie, die es seit irgendwie 35 Jahren gibt, oder ich weiß nicht genau, wie lange. Der erste Teil. Es ist eigentlich wie das Gleiche. Oder? Er ist jetzt halt auch alt, oder älter, hat Kind, hat seine ganze Geschichte, die er erlebt hat, und versucht halt, wie an alte Erfolge anzuknüpfen. Er will jetzt endlich das Geheimnis, The Secret of Monkey Island, weil das hat er im ersten Teil nicht gefunden. Das versucht er halt jetzt herauszufinden. Und es ist so eine perfekte Mischung aus Nostalgie, oder? Du triffst die alte Figuren, weißt du, irgendwie der Murray, der sprechende Totenkopf, oder wie heißt er jetzt, der Verkäufer da, Rick? Nein, wie heißt er? Jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Einfach der, der immer mega mit den Händen rumjuffelt und so, der ist natürlich dabei. Und mega viele Sachen, weißt du, aus Konsequenzen, was du früher gemacht hast. Er ist irgendwo im Knast, weil du halt irgendwie im letzten irgendwie falsche Dokumente untergejubelt hast, weil du halt irgendein Rätsel musst lösen. Und das finde ich auch so einen witzigen Aspekt, dass es sozusagen
der Guybrush hinterlässt wirklich so eine Schneise der Zerstörung, weil er einfach... Er muss halt irgendetwas machen. Er braucht irgendwie, im einen Rätsel braucht er irgendwie einen Mob, also so einen Wischmob, und der muss aus einem Wischmob-Baum gemacht werden. Und einfach statt einen Ast abbrechen, zerhackt er einfach den ganzen Baum. Und irgendwie noch siehst du also die schockierten Tierli und so. Und es zeigt eigentlich wie so noch lustig. Er macht einfach alles, damit er an sein Ziel kommt, oder? Und dann die einen landen halt im Knast und so. Und es ist einfach, eben, mir gefällt der Stil, ich finde, der ist mega schön, das ist einfach so ein mal etwas anderes, nicht mehr so die Pixelgrafik, aber genau, doch das mega schön.
Habe ich noch eine Frage, oder? Das ist ja recht kontrovers diskutiert worden, wo das Game angekündigt ist worden. Aber für dich war es nie ein Problem gewesen, als Fan von den alten Teilen?
Nein, gar nicht. Ich habe die Trailers, mir haben die sehr gut gefallen, weil es ist wie so ein so ein Comic-Grafik, aber so ein stilisierte halt, oder?
Ja gut, das ist Comic- fast ein bisschen so kubistisch, ne? Das ist so, recht eckig und so, mit vor allem ganz Rechteck und so.
Ja, genau. Und ich habe nur das Intro, wo du sozusagen, du hast das Gefühl, du spielst, wie auch immer, einfach das Intro gerade am Anfang. Dort habe ich mit dem Stil nicht so gepasst, aber fang nachher von dort an, habe wirklich sehr schön gefunden. Also es hat so viele schöne Locations, eben, dann triffst du deine Leute. Und ich finde auch, die Rätsel sind viel besser. Sie sind, früher habe ich sie zum Teil zu abstrakt gefunden. Weißt du, selbst wenn du die Lösung hast, findest du so, ja gut, okay, ja das ist es halt. Oder? Es hat absolut geniale Rätsel natürlich gehabt, aber es hat auch schon viele, wo ja, musst du um viele Ecken denken. Da ist vielleicht... Nein, ich finde es nicht so einfach. Ich finde es wirklich perfekt. Ich bin immer in einem guten Fluss vorwärts gekommen. Oder? Das ist natürlich etwas Individuelles.
Bei den alten Monkey
Island. Lustig.
Das ist so geil. Auf dem 386 von meiner Mutter. Und einfach wochenlang am gleichen Ding stehen bleiben, bis ich gemerkt habe, die Skate ist kaputt. Darum geht es nicht. aber es ist wirklich...
Und so die gleichen Sprecher, weißt, und der grossartige Soundtrack. Und und dann hast du irgendwie das Gefühl, du bist jetzt schon recht am Ende. Und dann geht einfach mal eine Karte auf und dann kommt so ein richtig grosser Teil, wo du sehr viele Sachen musst kombinieren musst. Und so verreckt, weißt du, nicht irgendein Museum, wo einer mega viele so Sachen, Errungenschaften sammelt, wo natürlich du überall involviert gewesen bist. Und er hat immer völlig falsche Sachen drin. Und du kannst einfach dem klaust du etwa dreimal irgendetwas. Und der macht immer neue Sicherheitsmechanismen und du klaust ihm wieder etwas. Es hat so verreckte Sachen und es ist eben irgendwie auch schön, dass du spürst irgendwie auch, dass das reflektiert eben auch so ein bisschen, eben, ich glaube, die Leute, die mit dem Game alt oder älter geworden sind und eben auch der Ron Gilbert, der der Finder sozusagen von Monkey Island, der das 1 und das 2 gemacht hat und jetzt eben zurückgekommen ist, dass das Game dem vermutlich wie ein Fesseln am Bein gehangen ist, oder? Dass irgendwie, er hat das Monkey Island gemacht und keines von seinen anderen Adventure Games hat je wieder an den Erfolg anknüpfen. Das habe ich dann auch erst nachher erfahren. Denn im Spiel, die Elaine, oder, deine Frau, die ist da so mega unterstützend. Oder? Ich habe mit meiner Frau gespielt, wir haben das auch bei dir gedacht, die ist eigentlich nachsichtig mit dem Typ. Sie war schon irgendwie mal Gouverneurin und jetzt kämpft sie gegen Skorbut. Also sie hat nicht selber, sondern sie macht so Marketing dagegen. Aufklärungskampagne. Und sie ist immer so, ja, Guybrush, geh doch auf deine Abenteuer und so. Und du fragst dich immer irgendwie, warum eigentlich und so. Und sie ist eben auch, Ron Gilbert, seine Frau, ist eben auch hinter einem Projekt überall dabei gewesen und hat ihm geholfen. Und das ist irgendwie stellvertretend für das. Und dann, der Schluss ist einfach huere gut. Also einfach verrate jetzt den da nicht. Oder? Yeah. Aber ich finde, er hat einen perfekten Schluss gefunden. Die Serie könnte man jetzt mit dem abschliessen. Und einfach huere geil, das Ganze zusammengefasst. Also ich habe es wirklich von A bis Z so einen richtigen... Ich hätte nie gedacht, dass ein Adventure-Game, dass ich eines so gut finden dass irgendwie... für mich fast auf der Platz 1.
Platz 2, ja, krass. Ich habe sie auch gespielt, habe es auch super gefunden, bis zum Punkt, wo du vorhin erwähnt hast, wo die Karte aufgeht. dort ist man eher, ich weiß auch nicht, ich habe es noch cool gefunden, weil es vorher relativ linear war und du in deinen Optionen relativ beschränkt warst und dann hast du eine riesige Karte gekommen, die du plötzlich eben müssen kombinieren zwischen den verschiedenen Inseln. Dann ist es mir irgendwie zu anstrengend geworden, habe eine Pause gemacht und bin inzwischen nie mehr wieder zurückkommen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich stelle es mir recht schwierig vor, wieder einzusteigen, nachdem du irgendwie ein, zwei Monate Pause gemacht hast.
Ja, ich weiß voll, was du meinst. Mir ist es zuerst auch so gegangen. Ich mag es eigentlich auch bei den Adventure Games, wenn es mir nicht zu viel Auswahl geben. Ja. Ich kann es gerne ein bisschen überschaubarer. Aber es ist einfach cool, was es macht, oder? Weil mit diesen verschiedenen Inseln und die verschiedenen Leuten, das ist einfach, es macht halt das Rätsel halt schon irgendwie cleverer, oder? Weil du musst halt ein bisschen mehr kombinieren. Und es ist nicht, ich finde, die Rätsel sind immer eben mega clever, sie sind nicht so verhackt. Und das Beste an diesem Game finde ich ehrlich gesagt auch das Tippsystem.
Also stimmt,
du hast
ja.
Du kannst dir Tipps anzeigen lassen in verschiedenen Stufen. Etwa, weiss nicht, vier oder so. Also von wirklich so, weiss nicht, hast du schon mal überlegt oder schau mal genau, was er sagt. Oder hast du irgendwie so vage und mega oft hilft schon der erste Tipp. Mhm, das finde ich wirklich mega cool gelöst.
Ja,
also, dass du nicht einfach stuck bist. Ja. Aber es ist immer noch Point and Click, also das schon, oder?
Genau, aber es hat es auch ein bisschen vereinfacht. Ach, es ist schon so lange her, aber genau, du musst jetzt nicht mehr so wild so viele Sachen
probieren. Einfach probieren, also nehmen, geben, bla 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 und all die höheren Kontexte, genau, das gibt es nicht mehr, oder?
Nein, ich glaube, es gibt nur noch etwas. Also du verwendest einen Gegenstand mit etwas und dann ist das, oder?
Ja, cool.
Ich habe richtig Spass gehabt dabei.
Ist jetzt auch im Game Pass. Das war nicht Day One im Game Pass, gewesen, aber jetzt ist
es
drin.
Mal, ist es doch.
Ist Day One?
Ich glaube, es war.
Ah, sogar. Ich glaube,
auf dem Fall schon, ja. Bin recht sicher.
Ja.
Jedenfalls jetzt ist es.
Auch das ist ein Game, das ich gerne mal ein Auge voll nehme. Ja, vor allem auch die alten Classics sind halt, ich bin auch mit dem aufgewachsen.
Sorry, es war also nicht im Game Pass, gewesen, weil ich es auf der Switch gekauft und sonst hätte ich es im Game Pass gespielt. Sorry.
Ja, eben. Ich hätte es auch im Game Pass gespielt, wo es rausgekommen ist und dort habe ich gesehen, dass es nicht war und jetzt ist es für ein paar Wochen mal reingekommen.
Wirklich? Yes. Ja. Mhm. Okay, schon gleich. Idee, was jetzt ist. Also komm, Simon, was ist deine Nummer 2?
Ja, grosse Überraschung. Jetzt, Achtung, hebt euch fest. Meine Nummer 2 ist Elden Ring. Nummer 2. Vielleicht weiß nicht, ob du nachher musst. Ich weiß nicht, ob ich da mehr wenn wir jetzt über Elden Ring reden, oder willst du.
Ja, wenn es deine Nummer 2 ist,
was dann. Meine Nummer 2 ist. Ich weiß nicht, was deine Nummer 1 ist. Wir wissen es ja nicht voneinander. Aber ich jetzt der Einzige bin, was nicht. Ja, Elden Ring, hey. Vom Miyazaki, vom From Software und zusammen mit dem, wie heißt er? Mit dem Martin da.
Aha, mit dem George
R. R. Martin. Genau, der Nachfolger von eigentlich, ja, es spielt ja schon in der Welt von Dark Souls, kann man so sagen. Das erste Open-World-Game von From Software und das ist absolut gigantisch, was man dort in den Ärmel reingenommen hat und wie das überraschenderweise funktioniert. Weil Dark Souls ist eigentlich nicht linear, aber mehr so Hubworld und dann von dort aus gehen ein paar Wege weg und du kommst einfach immer so weiter. Und das bringt dich auch dann auf Wege, wo du vielleicht nicht gehen willst, dann kannst du aber ein oder zwei andere Wege nehmen und dann kommst du weiter, weil du vielleicht zum Beispiel zu wenig stark gewesen bist dort. Elden Ring macht das Ganze auf. Es spielt in diesen Lands Between, ein Fantasieland, wo eigentlich alles wirklich am Arsch ist. Du hast gelebt, eigentlich niemand mehr, der dir gut gesinnt ist, außer irgendwie ein paar NPCs, die kryptische Tipps dir geben. Und alles andere ist dir schlecht gesinnt. Du kommst dort rein und wirst zuerst mal einfach mit einem Boss konfrontiert, wo dich kaputt macht, so wie es eigentlich bei jedem Dark Souls immer ist. Und dann kommst du rein und dann das Nächste, was du siehst, ist ein riesenfetter Ritter auf einem Ross, der dich auch einfach mal kaputt macht. Und das ist schon sehr geil. So ein bisschen, das ist mal die Ansage. So. Und musst dich dann aber, weil es Open World ist, gibt es schon Gebiete, wo du kannst dich durchkämpfen. Und wie es bei Dark Souls halt so ist, es ist halt ultra schwierig. Wenn du stirbst, dann verlierst du halt deine Seele, hast nur eine Chance, um sie zu holen. Es hat aber, muss ich sagen, viel mehr so Bonfires. Also du kannst alle Bots nehmen, Speicher an diesen Bonfires. Sie heissen zwar nicht Bonfires, ich sage einfach Bonfire, ich weiß nicht, wie es die heissen. Site of Grace. Genau.
Ja, genau.
An diesen Site of Grace kannst du speichern und kannst dich aufleveln. Also kannst all deine XPs, die du sammelst, und eben wieder verlieren würdest, wenn du stirbst, kannst du den Deko ausgehen und dich aufleveln etc. Aber was ich extrem krass finde, ist, wie die Open World, ich meine, es hat eine Karte, aber das gibt keinen Questmarker. Und du kannst einfach die Karte nach aufdecken, indem dass du so Kartenfragmente sammelst. Aber wie wenig dass es dir anzeigt und wie klar dass es trotzdem ist, wo du durch musst. Und wie extrem befriedigend das ist, dort zu exploren. Also ich singe mit einem Kollegen nicht zusammen. Wir haben sie gespielt und uns am so gesagt, hey, nein, shit, hey, fuck. Es gibt so einen Moment, ich glaube, das kann man jetzt wirklich spoilern, aber dort ist mir kalt der Rücken abgelaufen, weil du kommst irgendwann im Wald, kommst irgendwo zu einer Art Mausoleum oder so hin und siehst, da ist ein Lift und du bist vorne schon ein paar Mal in so zwei, drei Dungeons rein und dort unten hast du dann so ein paar Skelette getötet und so. Du denkst, okay, ja, das ist der Nächste, komm, ich kann mal schauen. Und dann fährst du einfach, aber wirklich, etwa zwei Minuten fährst du den Lift durch und es kommt irgendwie ein ganzes Sternenhimmel eröffnet sich dir und es ist eine riesige unterirdische Welt, die dort aufgeht, wo komplett Moment, ja. andere Gegner drin sind und so. Und es ist so, wow, Mann, fuck, fuck. Und dort habe ich gewusst, hey, das ist mein Game. Der Rest ist auch sehr smart gemacht. Oder, du kannst zwar einen Charakter auswählen, standardisiert, aber du kannst dich immer umskillen, wenn du willst. Die Waffe, die du aufnimmst, dort, ich meine, die Waffen sind immer am gleichen Ort. Das ist nicht random Loot, das ist halt schon so.
Umskillen kannst du nicht immer. Du brauchst auch die Tränen oder so,
ja, ja.
Es so viel gibt.
Also ja, ja. Nicht so viel. Es gibt mega viel. Ich habe am Schluss irgendwie den Sack voll mit Tränen gehabt. Also ich kann
nicht mehr...
Ja, sicher.
Ich habe mich etwa mit Gaffern, oder?
Ja, während dem Spielen habe ich den Sack voll mit Tränen gehabt, wirklich. Nein, also ich habe mich etwa sechsmal umgeskillt und habe irgendwie immer noch 15 von diesen Tränen gehabt. Also man muss... Ja, du musst halt...
Du hast noch länger gespielt als ich.
Ja, also ich bin wahrscheinlich ein bisschen weiter an mich zu exploren als du, habe ich das Gefühl.
Ich habe die nachgeschaut, wo es ein paar gibt. Und dann hat es nicht so viel aufgelistet gehabt.
Wirklich?
Fünf oder so.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wer die gedroppt hat. Das ist auch schon länger her. Das ist
naja. Gespielt,
aber ja, ist
okay. Wie lange hast du gespielt?
Ich weiß, 100 Stunden oder so. 80, okay. 100 Stunden, sowas.
So die Richtung.
Okay, das habe ich auch, ja.
Würde ich sagen. Ja, hat dann aber auch tatsächlich, ey, ich habe es immer noch nicht fertig. Weil, und das ist gross, das ist der Grund auch, wieso das ist auf der... Also nein, ist nicht der Grund, dass ich das aufs Zweite habe. Es ist tatsächlich, man merkt am Schluss, was am Anfang, dich eben das, was ich jetzt gesagt habe, was dich so beeindruckt und was so krass ist mit dieser Welt, das kommt am Schluss einfach dann nicht mehr zusammen. Die letzte Welt, oder so dort, wo ich jetzt bin, auf diesem Mountaintop of the Giants und dann nachher noch ein bisschen weiter, dort finde ich das Worldbuilding nicht mehr so geil wie am Anfang. Dort wirkt es tatsächlich, als hätten die Entwickler wie so gesagt, ah, hey, wir müssen mal irgendeines fertig machen. also ist es mehr reingekommen. Also ich kann wie, es hat schon immer noch, also was ist? Es ist extrem krass, wie es aussieht alles. Auch dort sieht alles mega krass aus. Du siehst von weitem irgendeine Kette, die an einen riesen Topf hingeht. Und am Schluss denkst du, ja, okay, ja, das wird ein bisschen klein sein. Und am Schluss reitest du über die verdammte Kette drüber, wie sie so gross ist und so. Das ist extrem krass. Oder das Empfinden von Verhältnis von Grössen und so. Oder? Du läufst in den riesen Baum, wo du, wenn du rauskommst, am Horizont siehst, läufst du am Schluss unten rein und gehst einen Lift rauf, weil der ist so gigantisch. All das Zeug ist extrem krass gemacht. Ich glaube, da gibt es kein Game und auch nicht Zelda Breath of the Wild, wo man ja viel vergleicht mit dem, wo das so extrem krass kann darstellen. Aber ja, ich finde, die letzten paar Welten haben mich dann nicht mehr so reingenommen. So, darum habe ich dort dann auch wie, ja, habe ich sie lassen, weil ja, es sind dann eben doch 100 Stunden, die du investierst. So. Ja, aber jetzt ist mit dem Update habe ich eigentlich Bock, mal wieder reinzugehen. So. Ja,
das Kolosseum-Update, oder?
Ja,
du
kannst
in den Kolosseum genau, kämpfen. Gegen andere genau, oder gegen NPCs?
PvP. Gegen andere, PvP.
Ah, okay.
Ja, weil die Kolosseen, das hat so drei Kolosseen, da hat jeder sich immer gefragt, what the fuck ist mit denen los? Und du kommst nie rein und so, und die haben es jetzt endlich aufgetan. Das ist ja schon so, die Lore. Weil dir wird nicht, du hast keinen Quest-Log und du weißt ja gar nicht, wo die NPCs, die geben dir irgendeinen Auftrag und sagen, du findest mich dann wieder. Und du findest sie einfach nie mehr. Das ist schon, also das Game ist schon so, dass du, ich kann am Anfang mich so die ersten 30, 40 Stunden ohne googlen, reinbegeben und irgendwann findest du dann so, hey, fuck, ich will jetzt einfach dieser Frau mal endlich irgendwie das abgeben, was ich jetzt da gefunden habe. Und dann musst du wirklich googeln, weil es geht nicht. Dann merkst du, ja, da müsste sie sein. Ja, nein, es geht nicht, weil du musst zuerst die Zwischensequenz triggern und so. Aber alles, was sonst so passiert, ist einfach, es ist so mysteriös und so geil. Also, ja, Hammer.
Ich bin auch mega fasziniert vom Spiel. Ich glaube, 40 bis 50 Stunden oder so habe ich. Und mir ist dann irgendwann zu anstrengend geworden. Und es geht so ein bisschen in den Sinn, wo du jetzt gesagt hast, mit dem Google und nachschauen. Und du musst halt... Es ist kein Game, wo du dich mal abhockst und die lässt treiben, beziehungsweise mal, du kannst die Welt exploren und so, aber du willst weiterkommen. Also, wenn du so bestimmte Sachen erreichen, musst du halt googeln, je nachdem. Oder du musst dir mega viel Gedanken machen, wie jetzt die Bild aussieht, wie du kannst optimieren. Und irgendwann ist es mir dann zu anstrengend geworden. So.
Ja. Ich meine, also schlussendlich, es gibt ja schon die, du musst ja am Anfang musst einfach die hören, die Elden Lords heissen es, glaube ich, oder? Du musst irgendwie, glaube ich, es gibt dir den Auftrag, zwei oder drei von denen, und du weißt, also das findest du ja raus, wer das sind und wo das sind. Das ist recht klar, das ist aber dieses einzige Ziel. Und dann läufst du halt da so einen Elden Lord mal an und der vermöbelt dich und dann, ja, dann musst du halt herausfinden, wie du ihn schlägst, ja. Aber eigentlich, also... Ich finde es noch geil gemacht, weil du weißt schon immer, was du machen musst. Es ist nie so, hey, ja, und jetzt? Das finde ich recht cool gemacht. Aber, ja.
Also ich glaube, mir ist ähnlich, also ich habe es auch durchgespielt. Ich weiß, was du meinst, und ich habe es ähnlich gehabt. Ich hätte ja auf eine Art, würde ich so Games nicht wollen googlen auf eine Art, weil dann irgendwie, es ist geiler, wenn du natürlich Sachen selber herausfindest.
Ja.
Aber ich habe es auch gemacht, eben, zum Beispiel die Tränen, oder? Weil irgendwie, ich habe einfach das Gefühl, ich muss jetzt mal, ich will die eine Waffe, aber ich müsste umskillen, weil ich brauche wahrscheinlich zu wenig Punkte und so. Dann muss ich es halt nachschauen, weil irgendwie die Welt ist so gigantisch und einfach irgendwo an einem kleinen Furzort liegt die Tränen, oder? Und das ist dann irgendwie so... Ich weiß nicht mehr, aber weißt du, was ich meine? Es gibt halt gewisse Sachen, die sind so auf einer Art kryptisch oder so versteckt, dass halt wenn du es möchtest, so und so, und auf gewisse Sachen, du möchtest vielleicht mal etwas umskillen oder du möchtest vielleicht mal eine gewisse Waffe probieren, so Sachen zum Beispiel.
Genau, das ist das ja voll, so, das habe ich gemeint.
Dann gehst du halt runter und holst die Super Space Star Waffe da. Hey, ich habe es auch wirklich huere verreckt gefunden, also ich habe ja wirklich nicht viel, ich habe jedes Dark Souls oder Demon Souls mal reingeschaut und so, aber ich habe jetzt nie lange gepackt. Sekiro habe ich noch lange gespielt, ja. Aber sonst eigentlich keins. Und das habe ich wirklich auch mich voll reingezogen. Also ich habe es wirklich auch wochenlang, oder wie lange auch immer ich brauche für die 100 Stunden, gezockt. Und was mich, glaube ich, am meisten oder so lange motiviert hat, ist wirklich das Entdecken. Dass ich habe wirklich, glaube ich, kein Game seit dem Zelda Breath of the Wild so viel Spass gehabt, an einer Welt zu entdecken. Weil sie wirklich gross ist und du ständig irgendwie etwas Abgefahrenes siehst, irgendein riesiger Drachen oder in der Ferne irgendeine Stadt und so. Und dann ist das auch krass, wenn du mal dort reinkommst. Oder eben, du entdeckst, wie du sagst, der Lift, der hat mich jetzt nicht ganz so geflasht, aber ich bin auch runtergekommen und mache Karten auf und finde so... Oder nur anders. Die Karten am Anfang, du machst sie auf und dann ist sie relativ neu herangezoomt.
Stimmt, ja.
Ja. Aber dann hast du das Gefühl, ja gut, der Rand vom Bildschirm wird der Rand von der Welt sein. Nein, das zoomt dann noch etwa 10-mal raus.
Das ist und geil.
Und in der Untergrundwelt, das ist halt irgendwie von Art und Krasse, du gehst aber und merkst so, ah shit, es ist vielleicht nicht gerade mal die doppelte Welt auch noch mal unten, aber ein verdammt grosser Teil von der Fläche gibt es unten, das ist einfach auch noch mal in anders.
Ja.
Und du kannst links gehen, rechts gehen, führen und eben ab. Und wenn du, das habe ich halt geil gefunden, dass ich es kann, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann es sehr so spielen, wie ich will. Ich habe es darum dann auch, es muss dann gar nicht so verreckt schwer sein, weil du kannst dann irgendwie, dann gehst du halt irgendwo hin, wo die Gegner ein bisschen einfacher sind. Und du kämpfst dich dort dafür. Und dann, da hat es einen Boss. Dann scheiß drauf, ich kehre einfach um. Ich gehe einfach hinten und erkunde. Du kannst ja 20 Stunden einfach erkunden, ohne einen Boss zu machen. Wir haben ja noch geschrieben, Simon, du hast ja da den ersten Boss relativ schnell gehabt.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie der heisst.
Oh ja, der Ding. Ist ein.
Und einfach so der erste Grosse, der an der Brücke steht. Und ich habe wirklich ewig gehabt, immer wieder probiert. Und dann bin ich halt einfach, bin ich wirklich 15 Stunden einfach mal woanders hingegangen. Und,
ich glaube, bei mir hat es Margit heisst er. Ich glaube, ich habe ihn irgendwie per Zufall geheist, weil er glaube irgendwo stuck war, habe ich dann herausgefunden. Ich habe gefunden, das ist schon gar nicht so schwierig. Aber nachher habe ich so YouTubes geschaut und dachte, hä, das Moveset hat er bei mir nie gemacht. Ich glaube, er hat es irgendwo reingeheist bei mir. Ich gebe es jetzt zu, ein Jahr später fast.
Ja, geschafft.
Aber eben, oder auch die Sachen, genau, von wegen Zeug nachschauen. Ich habe mir dann auch, weißt du, du hast ja dann die Dämonen, die kannst beschwören, die Geister.
Ja, ja.
Oder das ist auch so ein Spielhilfe und so. Und ich meine, so Zeugs brauche ich immer. Weil einfach, das Spiel gibt mir die Tools und ich kann sie dann auch benutzen. Und das, du kannst das dann nicht so unter Schwierigkeitsgrad selber machen.
Genau, ich habe am Anfang natürlich den Ehrgeiz gehabt, die nicht zu brauchen. So ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Wirklich auch schon lange her, dass es gespielt ist. Tut mir leid. Aber Ich habe tatsächlich, ja, auf jeden Fall habe ich die Welle dort nicht brauchen und habe, ey, bei zwei, drei Gegnern ist es einfach echt, nein, sorry, das geht nicht, ich schaffe es nicht anders. So, wenn zwei fucking Bossen auf dich zukommen und beide vermöbeln die irgendwie, du hast gar kein Opening, um irgendwie reinbrätschen und so, dann habe ich sie nämlich doch gebraucht. So irgendwie. Aber ja, nein, das finde ich eben auch geil. Es hat keine Schwierigkeitsgrad, das muss man sagen, oder? Das ist halt einfach, ja, Elden Ring, aber es braucht wirklich keinen, weil das haben oder es ist stark, Souls, muss ich sagen, nicht Elden Ring. Aber es braucht keinen, weil das ist sehr schlau gemacht. Du kannst auch nachher dir natürlich auch Hilfe aufbeschwören von menschlichen Komparsen und so. Ja. Auch das ist eine Hilfe. Also es braucht gar keinen Schwierigkeitsgrad, weil ich glaube, wenn es einen hätte und es wäre alles easy, dann ist das Erkunden von dieser Welt wäre nicht so geil, weil du halt dann überall weh durchrushen kannst und alles verkloppen. Und so ist einfach so, gehört es dazu, dass dann plötzlich mal eine Hand aus dem Boden rauskommt und die one-shottet. Und du denkst, what the fuck ist das gewesen? Und wenn das nicht wäre, dann wäre es wie nicht, dann wäre es ein anderes Erlebnis, finde ich.
Das wäre sicher, aber das Erlebnis ist eh für jeden anders. Ich fände immer noch, machen, das ist mir gleich, machen den Schwierigkeitsgrad, kann ja eh jeder spielen, wie er will. Aber was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, das verdammte, die hure Geiss, das hure Ross, das ist nämlich auch etwas vom geilsten vom Game. Du hast eine verdammte hure, so einen Geissenross mit Double Jump. Und das hilft eben auch dem Cheese. Du kannst einfach wie beim WoW früher. Ja. Du kannst einfach in die High-Level-Gebiete, dann reitest du einfach durch, kannst du erkunden. Und mir hat schon die Freiheit, für mich war es mega wichtig, dass ich das, glaub, so lange gespielt habe, weil einfach, wenn ich viele Möglichkeiten habe und nicht einfach, man muss einfach den Grind irgendwo einschlagen, das muss natürlich zum Teil immer noch, weil die Bosse schwierig sind. Aber eben, zum Beispiel genau, wie du sagst, gegen Schluss habe ich bei ein paar dann einfach die Hilfe geholt. Ja. Ist übrigens dann auch nicht mega einfach, brauchst Ressourcen dafür, es ist mega beknackt System, um die Leute zu beschwören. Ja, geht mega lang, dazu. Disconnects.
Das ist ein Scheiß. Das gehört aber auch dazu.
Nein, aber das finde ich einfach, das ist dann wie eine Zeitverschwendung.
Das ist part of the experience, Disconnect.
Ja, kann man sehen, wie man will. Das habe ich nicht knapp
gefunden. Nein, das ist beschissen. Hast du auf dem PC gespielt eigentlich?
Ja.
Ja, ich glaube, die PS5-Version ist die, wo man will spielen, weil auf dem PC hat es mega Hiccups wegen dem huren Anti-Cheat-Ding und so.
Ja, gut. Aber ja. Ich habe das mit einem Spawner gemacht und das ist im Fall, ich finde es auch witzig, weil Bosskämpfe sind einfach, ist mal witzig mit anderen zusammen das spielen. Mhm. Das Einzige, was ich noch hatte, was ich einfach mir zum Teil gewünscht hätte, oder ich würde gerne mal, es muss ja nicht bei dem sein, aber dann gerne mal so ein Spiel, eigentlich genau das gleiche, einfach so ein bisschen eine aufstellendere Atmosphäre. Weißt, zum Teil habe ich es schon ein bisschen zermürbend gefunden, ja, weil einfach die Welt ist einfach teuflisch, niemand vertreibt sich, alle hassen einander, alle kämpfen miteinander, nicht nur gegen dich, alle miteinander. Und das, manchmal schlägt man das auch ein bisschen aufs Gemüt nach langer Zeit. Und das Zelda ist schon wie das Gegenteil. Ich wollte aber nicht, dass Zelda mischen von mir das Horizon mit dem Elden Ring oder so. Oder?
Ich weiß es
rein
nicht. Das Gefühl hatte ich auch beim Fallout spielen gehabt. Wenn ich hure viel Zeit in Fallout verbracht habe, ist genau das gleiche depressive Gefühl. Ja. Irgendwie. Alles ist scheiße, alles ist kaputt.
Dann macht, dass alles grau in grau ist, macht es auch nicht besser. Da ist jetzt bei Elden Ring, hat es wenigstens noch ein bisschen Farbe drin. Aber ja, voll. Das ist mir auch aufgefallen. Dann gibt es so einen kleinen Lichtblick, wie irgendwie, wenn nachher der lebendige Tontopf, wissen Sie welchen? Den musst du befreien. Und du, der macht ja dann auch mit dem Radahan Festival of Radahan, wo der eine Boss, wo dann nachher der Komet runterkommt und so angreifst. Und wie der, fast verreckt, wie der, da kannst du beschwören, wie der die Pfeuren säckelt, fast die Dose Pest verlachen. Und das sind so kleine Momente, wo du merkst, alright, das ist doch irgendwie noch fun.
Aber, oder gerade die riesen Schildkröte mit dem Papst, mit dem
Papst geil.
Da. Das ist also, what the fuck.
Ja, aber genau, eben, wir können zwei Stunden über die Sachen reden, die man auch entdeckt hat, oder? Und das ist irgendwie, das macht es für mich so sensationell. Einfach, du bist so viele Orte, die am einen, wo du in so einem komischen roten Wüstengebiet gegen einen kämpfst, wo einfach so episch aussieht, das ist wirklich
Das ist Radahan, Battle of Radahan, oder? Ah, wo du den Riesenstrand hast und du kommst rein und er schiesst zuerst mal irgendwie ein Pfeil auf dich und du, wenn du nicht weißt, wie jetzt musst du heim.
Aber Kessel habe ich nicht dabei gehabt dort.
Du kannst ihn beschwören. Wenn du willst. Okay. Ich habe es am Anfang gemacht, aber es bringt eigentlich gar nicht so viel, weil es lenkt gar nicht so ab. Weil meistens stehen die sicher dann nur im Weg rum. Darum macht es mehr Sinn, du konzentrierst dich eigentlich auf den Boss selber.
Verrecktes Game. Elden Ring am Simon, seine Nummer 2. Ja. Dann Tommy, deine Nummer 2.
Trommelwirbel. Das, was du vorhin gespoilert hast, schon Horizon Forbidden West. ein Game, das Open World ein bisschen anders macht als Elden Ring. ein bisschen traditioneller und konservativer. Und der Grund, wieso es auf Platz 2 ist bei mir, ist, ich liebe Sequels. Leute sagen immer, neue Games, neue IPs, neue Franchises, alles muss neu sein, aber ich liebe Sequels. Und zwar, Sequels sind einfach geil, weil sie so viele Fehler vom Vorgängerspiel ausbessern können und Sachen, die schon gut waren, können perfektionieren. Und genau das haben sie hier gemacht, finde ich. Und ich finde es super schade, vom Timing her wieder. Horizon ist ja irgendwie 2 Wochen oder so vor Elden Ring rausgekommen und ist dann wieder komplett untergegangen. Genau, also das letzte Mal ist 2017 war es. Zelda, Breath of the Wild. Ist schon irgendwie 2 Wochen vor dem rausgekommen. Ja. Genau das Gleiche. Ja. Und Zelda ist ja auch ein Open-World-Spiel, das ähnlich funktioniert wie Elden Ring. Schon dann ist Horizon untergegangen, weil es ein traditionelleres Open-World-Spiel ist. Finde ich recht blöd, wie sie das timen. Übrigens, im April kommt eine Erweiterung raus für Horizon. Und das ist schon 1 Monat, bevor das nächste Zelda rauskommt. Also irgendwie ist das wirklich nicht so
im Griff. Nicht.
ja, auf jeden Fall... Ich war wirklich fasziniert von dieser Welt, aus anderen Gründen als bei Elden Ring. Wie gesagt, es ist sehr eine traditionelle Open World, ihre Struktur. Du hast schon mega viele Markers auf der Map. Also, es ist wirklich eine To-Do-Liste, so ein bisschen Ubisoft-mässig. Das muss man sagen. Also, es ist nicht irgendwie Revolutionäres. Von dem her ist es auch nicht so, dass du das Gefühl hast, beim Erkunden, dass du irgendetwas Krasses entdeckt hast, weil halt alles schon auf der Map steht. Also, es gibt wie keine Überraschungen, oder? Aber was ich geil gefunden habe in der Open World, sind die verdammten Siedlungen vor allem und die Leute, wie sie dort leben. Ich finde, es hat wie kein anderes Open World Spiel, vor allem in so einem postapokalyptischen Setting geschafft, das so glaubwürdig darzustellen. Also jedes Mal, wenn ich in eine neue Siedlung reinkomme, ich bin wirklich am Staunen gewesen. Ich bin einfach rumgelaufen dort und habe den Leuten zugeschaut, wie die Kinder spielen, wie die Soldaten trainieren. Und das hat mich wirklich umgeworfen. Und die Nebenquests, das ist auch ein grosser Punkt, wieso das ist so geil gefunden, die Open World. Die Nebenquests sind nicht einfach irgendwelche blöden Fetch-Quests, sondern die haben wirklich alle eine krasse Story dahinter. Also die Leute, die in diesen Siedlungen leben, das sind nicht einfach irgendwelche NPCs, sondern die haben wirklich eine Story. Und wenn du die Nebenquests erledigst, merkst du dann auch, wie sich das auf die Leute auswirkt, die dort leben. Also es fühlt sich alles wirklich extrem lebendig an. Und das ist so das, was mich fasziniert hat an diesem Spiel. Natürlich auch, dass im Vergleich zum ersten Teil jetzt mehr Bewegungsfreiheit hast gehabt. Im Klettern ist nicht mehr so eingegangen wie früher. Du hast auch einen Gleitschirm gehabt, du konntest fliegen, endlich, auf den Flugdinos. Was man schon im ersten Spiel hätte sollen machen. Und das ist
ein gutes Gefühl. Das kommt ja erst ganz, ganz am Schluss...
Ja, aber wenn es kommt, dann ist es also so, ich habe nicht damit gerechnet, dass es wird kommen und nachher passiert es doch noch und du bist auch sehr überrascht und kannst dann durch die riesen Spielwelt fliegen und noch die offenen Punkte abhaken, die du noch hast.
Der Punkt, der mit dem Ding, habe ich auch gefunden, darum, ich habe das glaube ich in meinem, ich glaube, ich habe auch ein Review gemacht dazu, nicht geschrieben, weil ich, obwohl es glaube ich zum Teil in Trailers hast du es gesehen, auf mich war es auch so ein spezieller Moment gewesen, von der, ich habe das Game einfach gut gefunden.
Ja.
Aber das habe ich auch geil gefunden, dass sich es dann doch getraut wie es ist so eine Game-Breaking-Mechanik eigentlich.
Ja, mega, mega.
Weil die Tallnecks zum Beispiel, wo du hochklettern musst, da musst du einfach nicht mehr machen.
Ja, voll.
Du musst einfach hinfliegen.
Voll.
Und so Zeug finde ich, das ist mega geil.
Ja. Und eben, es ist mega cool, Nero, zum Sachen abhaken. Er hat das Spiel auch, er hat Platinum Trophy geholt.
Ist sie schwierig zu holen?
Nein, es ist relativ schnell gegangen. Also ich glaube, es noch 10 zusätzliche Stunden investiert, nachdem sie fertig war mit der Story oder so.
Ja
gut, aber wie viele Stunden hast du vorher investiert, oder?
Ich glaube, insgesamt habe ich 50. Also 40 für die Story und 50 für insgesamt.
Aber so Ghost of Tsushima-mässig, das ist das einzige Game, das ich je Platinum habe.
Ja, es ist ähnlich. Vom Aufwand her oder von den Sachen, die du erledigen musst, ist es ähnlich.
Ja, weil es gibt dann so eine Sammlung, weiß ich nicht, Spiel gegen einen Entwickler im Online-Modus. Ja, super, ja, bravo. Es sieht schon mega geil aus. Ich weiß nicht, wer schon. Ich glaube, es ist so ein. Ja, es würde mir wahrscheinlich. Ja, eben, wieder keine Zeit. Ich glaube tatsächlich. Du hast es durchgespielt, auch viel, oder?
Ja, eben, ich habe es. Ich habe es wirklich auch gut gefunden, aber es irgendwie, ich habe es erst mega gut gefunden. Obwohl mich dort, das ich weiss noch, ich das erste Mal die Karte aufgemacht habe, wirklich, hat mir liebsten gerade abgestellt. Aber irgendwie kommt dann rein und so, das geht schon. Und das ist eben auch, also hier auch so, die es ist voll gekreuzt oder, mit Items. Und ich finde auch die Nebenquest wirklich super. Fand ich fast besser gefunden als die Hauptstory. Mm. Wirklich coole Sachen, die du dort machst. Was mich so gestört hat, sind, es ist zu viel von allem gewesen. Also, klar, das kann ja, wenn du es ja super findest, wie du jetzt, dann bist du vermutlich froh, je mehr das es hat.
Ja.
Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch die Kampfmechanik. Es sind so viele Sachen gewesen. Du hast wirklich so viel müssen jonglieren von verschiedenen Waffen, mit Waffentypen und Munitionen. Also wirklich, das ist irgendwie, du kommst Krämpfe über beim Spielen.
Ja, wirklich auch gleichzeitig, oder? Also du bist gleichzeitig von verschiedenen Dino-Roboter angegriffen und für jeden musst du irgendeine andere Waffe und eine Taktik haben. Dann musst du immer am Hin und Her switchen.
Das ist wirklich so ein bisschen einfach, ich habe schlussendlich vieles gar nicht gebraucht, weil es ist auch mit dem normalen Bogen einfach gegangen. Und dann zeigt es für mich, dann funktioniert es nicht ganz. Oder? Und das ist einfach schade, weil der Kampf ist ja an und für sich auch eines der Highlights. Oder? Mhm. Und also für mich ist es vor allem, ich glaube, wenn es nicht so gut aussieht, hätte ich vielleicht auch nicht so viel Geduld gehabt. Weil technisch ist es natürlich ein Wunderwerk, oder?
Ja, absolut. Also, vor allem das Wasser. Genau. Das ist das geilste Wasser, das ich in einem Videospiel gesehen habe. Es ist wirklich krass. Ja. Vor allem unter Wasser sieht es atemberaubend aus.
Geile Bosse und so, wirklich abgefahrene Dinos und geil gemacht. Ich glaube, mittlerweile gibt es ein paar noch so Zusatzhilfen. Weißt du, automatisch Zeugs looten, dass du nicht musst alle. Weißt du, du musst ja mit den richtigen Waffen im richtigen Moment irgendwie die Teile abschiessen, wenn du die willst, oder? Und weißt du, so Zeugs ist mir dann einfach irgendwo zu mühsam geworden. Es ist wie so zu viel Fleiss dahinter gesteckt. Und was ich halt schon auch muss sagen, die Hauptstory habe ich irgendwie gefunden, erzählt wie. Okay, wir haben sie im 1 abgeschlossen. Aber doch nicht. Es ist einfach das Gleiche sozusagen nochmal. Nochmal jetzt die vernichten. Geht wie einfach weiter. Und gegen Schluss, im letzten Drittel bringt es dann noch etwas Neues. Aber die ersten zwei Drittel habe ich gefunden, ja, das haben wir eigentlich jetzt schon erlebt.
Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Jetzt gefühlt, die Story bringt wirklich nochmal, vor allem nochmal so mit dem, was passiert.
Ja, aber es ist ja wie so, wir haben die AI vernichtet. Ah, nein, doch nicht. Ja, aber jetzt machen wir sie kaputt.
Ja, aber mit den neuen Elementen, die kommen, finde ich, ist die Story aus dem ersten Spiel, siehst du mit komplett anderen Augen irgendwie. Und das finde ich auch total geil an dem Spiel, weil es so... Ja, weil die Leute fragen, was bisher passiert ist, so.
Für mich ist es wirklich so ein bisschen... Das haben wir doch alles schon mal gehabt. Aber fast krass habe ich gefunden, sie ist mir, nachdem sie im ersten Teil nicht so eine coole Person gefunden, da finde ich, sie so nervig so oft, weil sie so, sie hat immer alle angeschnauzt, irgendwie alle an ihr wollen helfen und sie ist immer so, ja, so gut, dann kommen wir halt auch mit und so. Ich habe das mega komisch gefunden, wirklich. Und ich finde auch die Voice Actress, eigentlich, Ashley Birch, so ist toll. Und da habe ich wirklich, also irgendwie, ja, die hat mich zum Teil richtig so ein bisschen zickig gewirkt und ich habe nicht verstanden, ja, eben, vielleicht ist es dir nicht so ergangen, aber irgendwie das, es ist mir einfach nicht so sympathisch reingekommen und irgendwie... Und dann hat es auch zum Teil Leute gehabt, und ich gefunden, was sind ihr da? Ihr hängt sie eh nur, alle hängen einfach immer in deiner Basis, macht nichts. Das war auch komisch. Es hat ein paar Unpässlichkeiten gehabt. Aber ich meine, das ist sicher natürlich ein grosses Game. Für mich hat einfach zu vieles dann nicht so ganz gestummen.
Hey, noch ein Detail, was ich sehr wichtig gefunden habe. Gesichtsanimationen. Im ersten Teil sind die schrecklich gewesen. Also vor allem bei diesen Nebenquests, die du gemacht hast.
Das weiß ich nicht mehr.
Das war so Fallout-Level gewesen. Also wirklich, die Leute haben einfach den Mund auf und zu gemacht und die Augen, es war so ein leerer, toter Blick gewesen immer. Und das ist jetzt sogar in den Nebenquests, also die Gesichtsanimationen sind der Hammer. Und es hilft, es ist eben so ein Detail, das er geholfen hat, das Ganze ein bisschen glaubwürdiger zu machen und die Menschen in diesen Siedlungen halt wirklich als Menschen zu sehen und nicht als NPCs, die einfach nur da sind, um dir eine Quest zu geben.
Die Welt ist wunderschön, also wirklich, ich kann aber nichts daraus aussetzen. Es ist wirklich einfach, zu viel Fleiss gewesen, zu viel Hausaufgaben irgendwie.
Ja.
Aber ein cooles Game. Und ich meine, es hat sogar noch so ein Minigame, das auch sehr geil ist. So wie ein komisches Schach mit diesen Figuren.
Ja.
Sehr geil, ja. Also, Horizon Forbidden West am Domi sind die Nummer 2. Gut, dann kommen wir weiter zu der Nummer 1. Und gut, mir geht es schnell. Das, die einen haben es vielleicht vorher schon gemerkt. Weil Elden Ring ist natürlich meine Nummer 1.
Yay!
Also natürlich, aber einfach... für mich ist es eigentlich von Anfang an... Also wo das Game, wo ich gespielt habe... Wann ist es? Im Februar? Oder wann ist das rausgekommen?
Februar ist es rausgekommen. Ich habe dort noch Gran Turismo zuerst zocken. Das hat mich nur angeschissen, als man dort die Playground kann. Aber ich kann nicht Letzter werden in dem Rennen. Darum bin ich voll am Gran Turismo. Zusammen mit Gran Turismo rausgekommen.
Geil.
Nein, das ist eben, wir haben ja vorher zu breit darüber geredet. Das ist, für mich ist es irgendwie klar gewesen. Wenn ich irgendwo, die Stunden, die ich nicht unbedingt einberechne, wenn ich mache die Liste wirklich aus dem Gefühl. Aber wenn ich ein gutes Gefühl hatte und wirklich mit Begeisterung etwas gespielt habe und dann habe ich es 100 Stunden gespielt, dann ist es schon ein relativ guter Kandidat für einen Top 3 und vor allem eben so ein Game, wo, einfach, wo ich sonst jetzt nicht irgendwie gross spiele und dann habe ich wirklich... Einfach das, ich finde, das muss man eigentlich belohnen, weil ich finde, es gibt viel, so viele Open-World-Games und einfach, wo das Entdecken einfach eben keinen Spass macht. Logisch, da kannst du immer überall oder oft kannst du Zeug einfach abstellen. Ich glaube, im Horizon kannst du auch mega vieles einfach deaktivieren. Aber dort habe ich eben den Eindruck, das Game ist nicht so entwickelt.
Es ist nicht darauf ausgelegt. Mit dem
Gedanken.
Ja, voll.
Und dann, genau, dann, ich wollte nicht, dass mir das Game unnötig schwer machen.
Weißt du, wo habe ich das gemacht? Bei Red Dead Redemption 2. Und dort ist recht, das hat recht cool funktioniert, ohne dass ich die ganze Wegführung, sondern dass er nur sagt, dort und dort ist es. Und du kannst Karten auf, du siehst schon, wo es eingetragen ist, aber du musst, ich habe mir wie selber den Weg gesucht. Und dann habe ich auch so vom HUD eigentlich fast alles ausblendet und so. Und dort hat es, also es ist richtig, dort entdeckst du dann eben wirklich, weil ich habe zuerst ohne das gamed und gemerkt, hey, ich weiß gar nicht, wo das schon wieder war, dort bin ich schon mal gewesen, aber ich weiß nicht mehr richtig und so. Und wenn du so spielst, merkst du dir in der Landschaft Punkte und sagst, ah klar, das ist ja dort,
wo du nimmst viel mehr wahr, oder?
So, oder? Ja. Mega, mega. Das hat sich mega gelohnt dort. Aber das ist auch nur ein One-Off. Also bei Ghost of Tsushima habe ich es auch probiert, das kannst du vergessen. So.
Ja, eben.
Hey, seit irgendwie ein paar Wochen verspüre ich wieder den Drang, Red Dead Redemption 2 zu spielen. Ich weiß nicht wieso. Aber
ich empfehle es auch. Aber dann denke ich immer, wie willst du die Zeit hernehmen? Genau. Ich meine, du mit deinem Artikel da, wo irgendwie 500 Stunden bräuchtest für all deine offenen Games.
Genau, das habe ich ausgerechnet. Ich müsste 500 Stunden investieren für meine 19 offenen Games. Das ist absurd. Krass. Darum nochmal Red Dead Redemption macht keinen Sinn. Neuer Punkt zu Elden Ring, den ich sehr geil gefunden habe. Ich finde, es hat kein Game gehabt dieses Jahr. Oder in dem Ausmaß noch nie so wahrgenommen, wo du wirklich gemerkt hast, so wie die ganze Gaming-Community spielt zusammen das Spiel. Also auf Twitter und auf Reddit. Hast du immer so können sehen, wie die Leute langsam vorwärts machen bei den Bossen. Ja. Es war immer ein Boss im Fokus in der Diskussion und dann nach einer Woche war der andere im Fokus. Und es war sehr lustig, zum Mitmachen und mitverfolgen. Und so das Gemeinschaftsgefühl und das Gefühl, dass es wirklich ein grosses Ding ist, das habe ich bisher bei keinem anderen Game so gespürt wie bei Elden Ring.
Ja, es ist extrem verrannt, was Horizon und Gran Turismo gleichzeitig ausrutscht. Ich weiss, was vielleicht noch schnell abschliessend, dann haben wir, glaube ich, Elden Ring dann durch. Passiert jetzt etwas? Weißt, werden jetzt, ich meine, jetzt, das ist quasi der effektive, jetzt ist From Software AAA. Jetzt müssen sich all die Horizons und Ubisofts und so massiv überbüchen, weil das ist jetzt ein Messlatte, weil, wie du sagst, Tommy, es haben alle das Game gegamed und sind alle verzaubert worden, es sind alle gleich frustriert gewesen von dem Game, aber es sind alle verzaubert worden von dieser Welt und vom Worldbuilding und von dem Storytelling kann man machen, wie man will. Da kann man jetzt entweder so machen wie bei Elden Ring, wo der fast nichts mitgibt und so mega einfach über das Environmental Storytelling und so. Das ist ja gleich. Aber vom Erlebnis her, wie es ist, meint ihr, dass jetzt da sich ganz viel werden die Scheiben abschneiden? Ich meine, bei Dingen
ich glaube nicht.
Ist das so passiert. Beim Zelda ist das so passiert. Aber sie haben es immer falsch
gemacht. Aber der Teil nicht.
Ja, das der Teil eben nicht, genau.
Ja, sie haben das Klettern sie alle haben das Klettern kopiert und vermutlich so umgleiten. Aber eigentlich das Entdecker-Ding, wo ich eben Zelda, das habe ich so gefühlt, oder? Mhm. Mal einfach einen Ort erkunden, weil dort noch nicht gewesen ist auf der Karte, oder? Ich habe das wirklich so gespielt. Ich habe mir die Karte angeschaut und gesehen, ah, da hat es einen schwarzen Fleck. Geil, da gehe ich hin. Ich habe Bock zum Entdecken. Und Games, die das kennen, finde ich, das ist etwas vom Geilsten.
Genau, und der Kernpunkt hat aber auch wirklich niemand kopiert. Seit dem Zelda ist Ding jetzt Elden Ring das Erste, wo das wo in einem grossen Stil... Wo natürlich
das stimmt, was wirklich den Punkt richtig übernommen hat. Ja, voll. Ich denke auch nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass das der nächste Schritt für Open-World-Games ist, sondern ich sehe es wie als Alternativen und ich habe das Gefühl, wie beide Richtungen werden bestehen nebeneinander. Also, weißt du, ich finde immer noch so ein Open-World-Spiel wie Horizon, so etwas, was ich ab und zu habe, was mir einfach, wo ich nicht viel überlegen muss bei mir Kunden, sondern es gibt mir einfach vor, was alles da ist. Ich finde, es hat beides seine Daseinsberechtigung und ich habe das Gefühl, der Markt ist gross genug, dass es dass es Open-Worlds-Game wird geben, wo wir beide Sachen abdecken. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt die riesen Welle wird kommen. Für das traditionelle Open-World-Spiel auch zu erfolgreich, oder?
Das stimmt. Und vor allem ist die Fallhöhe riesig, weil man muss es richtig hinbekommen. Und wenn du es nicht richtig hinbekommst, dann wird es einfach nur frustrierend, oder?
Ja, voll.
Ja. Gut. da bin ich gespannt, ob dein nächstes Game, ich glaube, ist nicht so ein frustrierendes, wenn ich jetzt einfach so deine Liste, wo du mehr amigs mitgegeben hast, wenn ich dir überlege, was dort noch drauf ist. Ich weiß nicht, was dein Nummer 1 ist. Ich kann so zwei vermutigen.
Sag
uns, was ist dein Nummer 1?
Es ist Immortality.
Ui.
Ganz klar. Weil, und aus einem einfachen Grund, weil ich finde, es ist so etwas, was noch nie... Wo ich so noch nie... Nein, ich muss anders anfangen. Zuerst mal, was ist Immortality? Immortality ist eigentlich ein Full-Motion-Videogame. Also es sind alles nur Filmaufnahmen, wo du sichtest von... In dem Fall jetzt sind es drei Filme, wo die gleiche Schauspielerin denen mitspielt. Und du hast dort... Die drei Filme sind in dieser Geschichte gar nie rausgekommen, aus verschiedenen Gründen. Und du sichtest eigentlich alle Aufnahmen dazu. Also es fängt an bei... Auch so Talkshow-Auftritt, dann geht es über Table Reads, über so ein bisschen erste Proben, wo man mal einfach mal so ein bisschen nackt probiert, in einem Raum, über den ganzen Film, Szene an Szene. Und du tust nah dies nah, du kannst dann die Szene schauen und dann kannst du auf irgendein ein Objekt dann drauf fokussieren, machst Pause, fokussierst dich drauf und dann kommst du zu einer nächsten Szene, wo das eine Ähnlichkeit mit dem Objekt hat, wo vielleicht im gleichen Film
ist, vielleicht immer noch Timing anderen. Im Video.
Ja, genau, im Video, wenn ich es jetzt gesehen habe, dann wirklich
so perfektes Timing gehabt. Matchcuts heissen die, oder? Wenn du so wie die Übergänge machst.
Genau, so Matchcuts.
Das gleiche Objekt, ja.
Genau, auf das gleiche Objekt und probierst so, also am Anfang hast du nur irgendwie 3-4 Szenen, wo du das machen kannst und da kommen immer mehr dazu und immer mehr dazu und so. Am Schluss hast du eigentlich wieder die ganze Rohfassung von diesen drei Filmen dann zusammen und mehr verrate ich nicht, weil sonst ist es nicht mehr Fun. Du kannst hin und her spulen natürlich in diesen Szenen, damit die Objekte auch kannst raussuchen und so, aber mehr will ich nicht sagen, weil sonst ist too much Spoiler. Aber ich finde, das Krasse ist, Also, erst einmal, die schauspielerische Leistung von der Manon Gage oder Manon Gage oder wie sie heißt, sie spielt die Marissa Marcel, das ist die Schauspielerin, die eigentlich in all diesen drei Filmen mitspielt, oder? Ist unglaublich, weil sie muss ja vier Rollen gleichzeitig spielen. Sie muss die Marissa Marcel spielen als Schauspielerin und dann muss sie die drei Rollen in diesen Filmen noch spielen. Also sie hat vier Rollen in einem Auftritt gleichzeitig, was absolut mindblowing ist und vor allem wirklich gut. Weil mein grosses Problem mit diesen Full-Motion-Videos, und die haben ja schon vorne schon zwei Games gemacht, der Dude,
was Sam Barlow.
Ja, Sam Barlow, genau. Sorry, danke für den Ding. Ich habe mein Dokument gerade nicht offen gehabt. Hat Her Story und wie hat das andere Game geheißen?
Telling Lies.
Genau, Telling Lies. In diesen Games habe ich immer bemängelt, das sind auch Full-Motion-Videos, Games, und da habe ich die schauspielerische Leistung immer, habe ich als nicht wirklich, das irgendwie, man hat es nicht wirklich abgenommen. Bei Telling Lies ist so, sind es Ausschnitte aus einem Verhör, wo du irgendwie zusammenschneiden musst, und beim anderen weiß ich
nicht. Her Story ist das.
Her Story ist das, und bei Telling Lies ist es was gewesen.
Jetzt sind es, glaube ich, einfach so Aufnahmen von Handys. Doch irgendwie, sie hocken alle zuhause vor dem PC irgendwie oder so. Oder?
Ja, stimmt. Ja, irgendwie so, ja. Aber bei Her Story ist das gesehen. Her Story war recht cool, aber einfach kann es dem nicht abgenommen. Und das ist da einfach extrem geil gemacht, weil die drei Filme, Ambrosio ist der eine, der spielt irgendwie 1968. Dort ist sie so eine Frau, die sich als Mönch verkleidet und dann so einen Priester verführt und einen Pakt mit dem Teufel eingeht. So, alles wirklich so mega 60s Softporn mäßig. Und auch der Regisseur, der das macht, ist wirklich so ein sleazy, dicker Dude. Dann Minsky spielt so in den 70ern, das ist so ein Künstler in der Künstlerszene. Dort spielt sie so Franny, das ist so die Geliebte von dem Künstler Minsky, wo natürlich der Mord an dem Minsky verdächtigt wird, weil der wird umgebracht und so. Und ist dort aber auch so, dort hängt es auch wieder zusammen, dort ist ja wieder so leicht so eine verführerische Sexbombe so, und dann hat es natürlich noch eine andere Verdächtige, die so die Musen ist von ihm. Und dann, das spielt in den 70ern, also zwei Jahre später, und dann macht es wie ein Skip in die 90er, und dort hat sie eine Doppelrolle als Popstar Maria und ihres Body-Double. Und das Teil, wie das gefilmt ist, und auch, weißt, Audio, das Graining vom Film und so, wie Technologie Fortschritt gemacht hat und so, auch wie die Schauspieler spielen, wie das ganze Setting ist absolut alles on point. Und alle Schauspieler spielen das so wirklich so gut, dass du es einfach abnimmst. Du hast wirklich das Gefühl, du bist hinter dem Set, wenn sie hinter dem Set sind. Und jede Emotion und alles bekommst du mit über. Und du hast wirklich das Gefühl, ja, du merkst es. Und dann teilweise Szenen, wenn sie wieder neu anfangen. Und so. Und dann sagst du, hey, ich brauche noch eine Minute, das ist jetzt eine mega schwierige Szene. Und so. Und das alles nimmst du ab. Und auch so, weißt du, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Footage, wo sie mit so ein bisschen Wackelkamera und so. Es ist. Du, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Weil ich dachte, hey, ja, Sam Barlow ist ein neues Game. Ja, sicher. Schau rein, Her Story habe ich super gefunden. Telling Lies habe ich nie gespielt. Das ist immer noch auf meiner Liste. Und so. Hey, insane! Und für das die Mechanik so einfach ist, dass du einfach Sachen anklickst und durchscrubst und dann. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber am Anfang kommst du überhaupt nicht raus. Aber es gibt sich puzzleteilmässig das eine nach dem anderen. Weil du kommst dann ja nicht von Szene zu Szene, nicht den Film chronologisch, sondern plötzlich bekommst du die Schlussszene vom einen Film mit über. Aber ein riesiges Stück dazwischen fehlt dir. Mhm. Und du kommst aber immer weiter. Und du hast immer das Gefühl, hey, ja, aber ja, manchmal kommst du halt auch mal dreimal in der gleichen Szene rum, wo du schon hast. Aber plötzlich kommst du weiter und denkst, ah, da, okay, oh fuck, krass, was jetzt passiert. Mhm. Und dann kommt ein Twist aber drauf, und jetzt nicht verraten, wo einfach das macht das Ganze also wirklich so, wer David Lynch und so mag.
So ein Mindfuck-mässig.
Wirklich Mindfuck und so. Also was man kann sagen, okay, das sieht man schon im Trailer, da hast du nicht viel gespoilert. Komisch ist, dass die Marissa Marcel zwischen den 70er und den 90er keine Sekunde
das musst du gar nicht sagen.
Ist. Aber also, du siehst also,
ja gut, an mir ist das nicht. Eben, ich würde es jetzt gar nicht sagen, aber mir ist es nicht aufgefallen. Wirklich nicht, bis du es gesagt hast.
Okay, sorry.
Aber du hast es jetzt auch nicht gesagt.
Ich habe es auch nicht gesagt.
Ich habe das Einzige, wo ich. Wo mich, also, ich habe es gut gefunden, mich hat es eigentlich auch noch gepackt, aber ich habe es. Zum Teil nicht ein bisschen langweilig, aber was mich gestört hat, ist, du musst zum Teil. Wenn du kommst wie ein Pfürsch, dann bist du sicher im Suchen. Weißt du, es zeigt dir nicht, du hast wie die Liste mit diesen Clips und vor allem im späteren gegen Schluss, dann bist du einfach am Durchprobieren, wo es jetzt eigentlich weitergeht. Du gehst einfach einen Clip durch und klickst auf ein Objekt an, damit es dir eine neue Szene gibt. Und dort hätte ich mir jetzt gewünscht, dass das irgendwie. Hey. Dem Kollegen ist genau gleich gegangen im Fall. Dann sind wir einfach in Clips durchgegangen.
Es gibt einen Hint. Du musst einfach hören.
Nein, das weiß ich schon.
Ah, okay.
Aber ich weiß ja nicht, von diesen 100 Clips, die ich dann noch habe, weiß ich nicht, in welchem Clip hat es noch etwas, das mich an einen neuen Clip hinbringt.
Aber, das heißt, aber du weißt auch, in der Clip-Übersicht kannst du hören, gell? In der Clip-Übersicht kannst du auch, wenn du die einzelnen Clips durchgehst.
Genau, aber es geht im Fall auch nur manchmal.
Manchmal vibriert
es. Wenn es mit dem Controller musst du es fast spielen, dann vibriert es mit der Maus, weiß ich gar nicht, wie es löst.
Nein, ich hatte den Controller einfach immer eingesteckt als zweite. Ja. Jetzt habe ich ihn nicht mehr eingesteckt und darum verwirrt es mich, weil ich habe es wieder ein bisschen gezockt. Weil du kannst, wenn es fertig ist, kannst du immer noch weiter. Du kannst die ganzen Filme, weil es sind ja die ganzen Filme, glaube ich, drin, habe ich gelesen. Dass du am Schluss jede Szene. Ja, aber das Lustige, aber das Komische ist, dass es irgendwie, ich check nicht, wie es das macht mit diesen Matchcuts, dass du immer weiter kommst. Weil du kommst schon immer weiter. Also du.
Weißt, ich bin ein paar Mal wirklich eine halbe Stunde lang
in einem Loop geblieben.
Da bin ich nicht weitergekommen, bis ich wirklich den Animal gefunden habe. Und ich habe dann auch versucht, auf der Übersicht, dann fährst du wieder rüber und wartest, bis es vibriert. Manchmal macht es, manchmal nicht. Das ist das Einzige. Aber
das stimmt. Ich finde einfach Storytelling, ich finde es extrem geil, wie das eine Story erzählt. Und zwar auf x verschiedenen Ebenen und so. Es ist einfach, ich finde es von dem her ein absolutes Meisterwerk. Ja. Für etwas, wo ich. Full-Motion-Video hat noch nie funktioniert. Das hat es wirklich bis jetzt, wie ist das noch nie richtig aufgegangen, finde ich. Egal, wenn man so ein bisschen zurückschaut. Und das finde ich, es ist schon genius, absolut.
Wie lange?
Leider kann man es noch erst.
Wie lange ist das Spiel? 15,
also die drei Filme halt Länge, gell? Das sind dann auch schon etwa eine halbe Stunde.
10, 15 Stunden hat jetzt
also schon gesagt. Krass, okay.
Vor allem, du kannst am Schluss kommen mit Abspann, aber das kann sein, dass du vielleicht ein Drittel noch gar nicht gesehen hast.
Okay. Ja, oder?
Das kann relativ vieles eigentlich, das ist auf eine Art, auch ein bisschen,
Ja, es ist halt das. Ja, es ist wirklich auch so, wenn wir es von Exploring haben, ist das halt schon auch eine andere Art von Exploring. Weil du bekommst, also wenn du anfängst, du hast schon nach einer Stunde ein komplett anderes Game als ich, Domi. Weil du siehst andere Szenen zuerst und so. Es führt dich schon, nehme ich an, ich weiß es nicht, ich habe es 20 Mal gespielt, es führt dich schon gewisse Sachen an, die entscheidend sind, aber die müssen nicht in der chronologisch richtigen Reihe vollkommen. Mm. Also weißt du, Schlüsselszene bekommst du vielleicht viel früher und ich bekomme sie fast als letztes gesehen, weil halt ich irgendwie auf den Äpfel geklickt habe und nicht aufs Kreuz.
Oder vielleicht eben auch gar nicht gewisse Sachen. Und ich mit dem Kollegen darüber geredet
habe. Oder auch gar nicht.
Auf eine Art. Aber eben, zum Teil, das ist, kann ein, schon ein Nachteil sein. Du verstehst dann wirklich eigentlich die übergreifende Story nicht. Ist gleich. Ich finde auch, einfach, das müsst ihr euch geben. Es ist ja überall drin. Es ist auf Netflix. Wenn du kannst es gamen, im Game Pass. Und gebt euch das. Immortality am Simon, sein Nummer 1. Und dann noch die letzte Nummer 1. Tommy?
Genau, meine letzte Nummer 1. Das ist God of War Ragnarok. Und aus dem gleichen Grund, wie soll ich Horizon Forbidden West auf Platz 2 hatte. Ich liebe Sequels. Und das ist für mich das perfekte Sequel.
Hot Take.
Ja,
wirklich Hot Take.
Scheiß auf neue Spiele. Geben wir immer wieder das Gleiche.
Keine neue IPs, Mann.
Nein, eben wirklich genau die gleichen Gründe. Es macht alles, was das 1 so gut gemacht hat und macht es nochmal besser, perfektioniert. Das ist gleichzeitig auch der grosse Nachteil, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist keine Revolution, wie das 2018er God of War war. Das ist ja im Vergleich zu der originalen Trilogie ist es ja ein riesiger Sprung gewesen. Also wirklich ein komplett anderes Game. Und das ist wirklich eine direkte Fortsetzung. Es fühlt sich so an, als ich es gespielt habe, als würde ich immer noch das 1 spielen und hätte ich einfach jetzt vier Jahre lang Pause gemacht. So. Von den Charakteren, von den Waffen, die du hast. Es ist wirklich so, 1 zu 1 geht es nahtlos weiter. Und ich finde, die Story ist im Vergleich zum ersten auf 2 Ebenen noch mal viel besser. Es geht so, es ist viel epischer alles, vor allem das letzte Drittel des Spiels, wo dann alles zusammenkommt. Ist einfach fucking epic. Also wirklich so eine epische, grosse Story. Du findest dich wirklich... Als würdest du etwas sehr, sehr Wichtiges machen als Kratos, als Gott vom Krieg, der in dieser nordischen Mythologie umwütet und andere Götter umbringt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch viel intimere und menschlichere Story, finde ich, als Zeus. Also die Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn kommt nochmal viel, viel besser zur Geltung. Und das finde ich das Faszinierende daran, der Kontrast zwischen diesen grossen epischen Momenten und den kleinen, intimen Story-Momenten, wo du einfach plötzlich für einen Kratos, für die riesen Maschine mitfühlst und wirklich ich habe gerannt während dem Spiel. Es ist mir wirklich nahe gegangen, vor allem gegen Schluss. ja, ich gebe es zu. Und vom Gameplay her muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Es ist sehr, sehr ähnlich wie das erste. Es gibt nochmal neue Waffen. Es ist ein bisschen überladen. Ich glaube, viel das hat vor allem dich gestört, oder? All die Optionen und das Menü und die Upgrades, die du machen kannst. Es ist wirklich ein bisschen viel. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch extrem grosse Flexibilität, wie du den Kratos ausrüsten und welche Waffen deine Primärwaffen sind, wie du die Kämpfe angehen. Und das finde ich auch geil. Jede Waffe, die du hast, fühlt sich wirklich anders an. Es ist nicht so,
dass aber es gibt ja wahrscheinlich die Axt, oder?
Genau, die Axt, seine Blades of Chaos und dann noch eine dritte neue Waffe, die sie jetzt eingeführt haben, wo ein bisschen mehr Fernkampf...
Fernkampf. Das haben die Leute gesagt!
Also. Ja, ich weiss, die haben es zusammengeschissen.
Es sind 2 Monate vorbei, ich glaube, mittlerweile kann man darüber reden.
Ja.
Genau, und was man auch muss sagen, man merkt, dass es ein PS4-Spiel ist, finde ich. Es ist kein Next-Gen-Spiel. Es ist klar für PS4 konzipiert worden, aber das ist auf der anderen Seite wie auch der grosse Pluspunkt, weil es läuft so verdammt flüssig auf der PS5. Du hast eine Performance-Vault, wo bis zu 120 Frames per Second kannst erreichen. Und es ist halt verdammt geil, dass du es auf Konsolen hast. Und teilweise finde ich, sieht es doch noch schön aus. Aber eben, dann schon so Sachen wie die Ladezeiten. Du hast ja, sie tun die Ladezeiten maskieren auf der PS4, indem sie miteinander reden. Oder indem das halt einfach eine kleine Cutscene kommt und dann merkst du, okay, im Hintergrund wird jetzt das neue Level geladen.
Oder durch so Gang.
Ja, Gang, genau, die schmalen Gang oder riesen Steine, die man wegschieben muss. Und du merkst halt, das ist einfach Teil vom Game Design, weil sie die Ladezeiten müssen kaschieren. Und das haben sie halt auf der PS5 nicht wegschneiden können, weil es ein Teil vom Game Design ist. Und das also überbleibt halt aus der Last Gen, die du noch spürst. Aber finde im Grossen und Ganzen wirklich ein Sequel, das alles besser macht und eben die Story, die mich dieses Jahr, glaube ich, am meisten berührt hat, mit Abstand.
Ja, ich habe es auch durchgezockt. Ich habe es wirklich auch sehr geil gefunden. Also, vor allem auch genau, ich habe es auch wegen der Story gespielt. Ich habe auch gefunden, die Schauspieler sind verdammt gut. Ja.
Erzählt einfach irgendwie eine interessante Story, wo du genau du fühlst irgendwie mit diesen Figuren mit. Wirklich ganz, ganz geil gemacht. Coole Set-Pieces und so. Ja, mich hat wirklich eigentlich... nicht das Game, aber... im Gameplay hat es mich zu viele Sachen gehabt, die mich einfach ein bisschen gelangweilt haben. Ich habe die Rätsel nicht so spannend gefunden. Das ist mich wie so ein bisschen... Die haben das Spiel für mich bremst. Und genau, die Action ist schon zum Teil ein bisschen... ja, wie ein bisschen zu viele Elemente. Bei dem Horizon ein bisschen. Mhm. Einfach eben, wenn du die Begleiter hat noch verschiedene Angriffe und musst wechseln und du hast x Angriffe und dann gibt es 1000 Kombos und ein huere abstruses Menü und so.
Es ist viel.
Da ist jetzt wieder ein Game, wo ich mir wirklich gedacht habe. Früher habe ich mich gefreut, dass eben Games geil, jetzt haben auch noch Rollenspielelemente. Ja. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, ja, vielleicht braucht es nicht jeder.
Ja.
Vielleicht bräuchte ich das, kommt jetzt auch mit ein bisschen weniger raus.
Oder? Und du kommst aber auch, also das ist schon, aber das erste habe ich durchgegeben, das habe ich jetzt gar nicht gespielt, aber dort war es genau so, ja, du hättest zwar irgendwie so fingerverrenkende Superspezialangriffe, aber Light Attack smashen und einfach spammen hat meistens auch gelangt.
Ja, also ich habe
irgendwie drei Kombos auswendig können und die habe ich immer gemacht und das hat funktioniert, so, weißt
du? Ja, ja, also das ist, also man, du hast vermutlich mehr auf normal, ich habe nur einen Teil auf normal gespielt, ich habe auch ein paar Bossen auf normal gemacht, und dann aber den grossen Teil wirklich auf Story-Mode, weil mich hat es vor allem bei den normalen Gegnern genervt, weil ich einfach finde, wenn da der God of War kommt und da drei Bretsch, dann müsste ich auch kaputt gehen. Und dann wollte ich nicht
irgendwie das 10 Mal reinschlagen.
Ja, aber das ist unbefriedigend, das mag ich nicht, oder? Und dort war es jetzt nicht keine grosse Herausforderung gewesen, aber ich habe es jetzt auch auf normal, ja, normal schwierig gefunden. Also, genau, und ich habe dort auch nicht alles auswendig gelernt. Ja,
ich bin jetzt gerade da hole ich mir Platinum Trophy an. Es fehlt mir nicht viel. Und ich muss jetzt gerade gegen die Berserker antreten. Das gibt ja irgendwie gut. 12 von denen. Im ersten Spiel waren das die Walküren, ja, die du schlagen konntest. Und jetzt sind es Berserker. Und die verlangen dann wirklich alles ab. Also, das ist wirklich,
also auf schwierig, oder was?
Hängen. Auf normal spiele ich es.
Auf normal musst du es zum Platinum haben?
Aha, für Platinum kannst du auch auf ganz einfach spielen.
Okay.
Es ist die Trophies.
Die Valkyrie, das sind die, die du hast können yeah. Reingehen. Optional hast du einfach die können genau. In so Ding und dann hast du Power-Ups ja, genau. Und zu bekommen. Ja, ich weiß, welche.
Genau.
Hey, und Gegner, was mich beim Eis gestört hat, sind so, dass es einfach nur irgendwie drei so fette, koboldmäßige Trollgegner gehabt, die immer und immer so. Wieder gebracht haben und so. Ist nicht mehr so.
Es gibt unhure viele Gegner und also auch bei den Minibossen eine Mega-Variation. Ja. Also das hat mich auch gestört, okay, dann, die sind ja immer ja. Ein bisschen anders angefärbt gewesen, aber im ja. Grunde genommen die gleichen Gegner, oder? Aber das ist jetzt nicht mehr ja, so. Weil,
ich meine, das ist beim Elden Ring wird es auch repetitiv, aber das ist so ein riesiges Game. Ich bin mal geschaut, es ja. Hat irgendwie, der Vergleich, es sind glaube ich 170 verschiedene Gegnerarten und da sind die Unique ja, Bosses irgendwie, glaube noch nicht mal drinnen und so. Also und auch dort wird es repetitiv. So.
Ja,
so.
Yeah.
Fuck, Mann. Aber du kannst, ja.
Ja, gut, irgendwo, oder ist es einfach so?
Ja, ja, nein, es wäre auch mies, okay. Wenn du einfach für jedes neues Moveset musst lernen und so.
Ja.
Also, geh davor, Ragnarök und Domi seine Nummer 1 zum Jahr.
Sehr schön.
Ja, gut, jetzt sind wir ja schon lange dran. Ich würde jetzt höchstens vielleicht wirklich noch kurz, ja. Wenn wir wirklich gerade irgendwelche haben, die wir unbedingt nennen wollen. Ich habe jetzt einfach da, was wir noch nicht genannt haben, Stray, habe ich wirklich sehr geil gefunden. Das Katzen-Game, Cyberpunk. Ich mag beides. Ich habe das originell gefunden, super geiles Design. Jetzt nichts irgendwie vom Gameplay weltbewegend, aber ich finde es von A bis Z, ich habe einen super Genuss gehabt. Ich finde es ein sehr geiles Game. Und was mega kurz ist und halt eben wirklich geil nur mit dem Steam Deck, ist Aperture Desk Job. Es geht vielleicht 2 Stunden, aber es ist einfach wieder mal so ein Valve-Game, das unhure geil originell ist und einfach 2 Stunden ein verdammter Spass ist. Aber halt, du kannst es auch auf PC gamen, aber der Witz ist halt, dass es wie ein Tutorial für deinen Controller. Ah, darum ist es mega geil. nice. Das sind meine 2 noch.
Sehr gut. Ja, ich habe noch 2 Sonstrufe, Xenoblade Chronicles 3, das JRPG, glaube von dem Jahr, wenn man so Re-Releases und Remastered und so ausklammert, sehr geil auf der Switch. Super geile Charaktere, extrem geile Story, auch halt ein bisschen überkompliziert und so, Xenoblade halt, muss ich irgendwie... Aber es ist am Schluss dann doch nur Scherensteinpapier. aber 100.000 Upgrades und natürlich viel zu lang. Ich bin irgendwie noch nicht mal. Ich bin ein bisschen über das Tutorial raus, aber ich kann irgendwie 40 Stunden gamen. Und dann storymäßig, und das hat mich mega bewegt, das ist so ein mein fast Tränen in den Augen Moment gewesen. Norco, ein mega so Classic Adventure-Style, Point-and-Click-mäßig, wo in so einer düsteren Zukunft spielt, irgendwo in den US-Südstaaten. Das gibt es wirklich, der Ort Norco gibt es wirklich. Der hat
sich offenbar, ja.
Nein, irgendeine Oil Company North Carolina, ich weiß auch nicht. Aber es ist so eine Trabantenstadt für so eine Firma, die dort halt Öl irgendwie gegraben hat. Und du bist dort in einer Mystery auf der Spur, wieso dass deine Mutter verschwunden ist. Und das ist sehr abstrus teilweise, aber auch sehr berührend und unglaublich schön von der Grafik her. Und storymäßig sehr, sehr geil. Also wirklich empfehlenswert, auch im Game Pass in Norco.
Ja. Ja, sehr geil. Kann ich approven. Domi, was hast du noch?
Paut es kurz und wollte noch 13 Sentinels Aegis Rim erwähnen. Geil. Es ist ein bisschen gescheitert, weil das Game ist eigentlich schon 2019 auf der PS4 in Japan rausgekommen. Außerhalb von Japan. Aber jetzt, das Jahr ist es auf der Switch rausgekommen und hat so ein bisschen neues Leben erfahren durch das und ein neues Publikum gefunden, unter anderem mehr. Und das ist wirklich der grösste Mindfuck, das Spiel. Es ist eine Mischung zwischen Adventure Game, Visual Novel und Echtzeitstrategie. Und du hast echt so wie zwei Teile. Ja. Das eine ist das Adventure-Spiel, wo du in einer Highschool bist und du übernimmst die Rolle von 13 Highschool-Studenten, die in riesen Mechs gegen Außerirdische müssen kämpfen. Und in diesen Adventure-Abschnitten...
Hat es nicht noch so ein Zeitsprung-Ding, oder? Es hat noch so einen Zeitsprung-Faktor drin, oder?
Es hat Zeitreisen, alternative Universen und alles. Alles ist irgendwie in dieser Story drin, ja. Wirklich, Highschool, Zeitreise, alternative Universum. Was willst du mehr? Ja, das ist ein Teil, so ein bisschen, da klickst du so ein bisschen durch, so 2D-mässig, nicht Point and Click, aber so ein bisschen in die Richtung, könnt ihr euch vorstellen. Und dann der andere Aspekt ist der Echtzeitstrategie-Aspekt, wo du in deinen Max wirklich gegen die riesen, bösen Außerirdischen musst kämpfen. Und es ist einfach eine einzigartige Mischung, die eigentlich nicht aufgehen sollte, aber irgendwie kommt alles zusammen und macht huere süchtig. Und ich war wirklich noch nie so verwirrt von einer Geschichte in einem Spiel, aber gleich so hockt. Und das Erstaunliche finde ich, dass am Schluss irgendwie alles logisch zusammenkommt. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber irgendwie macht am Schluss alles Sinn. Kann ich wirklich nur empfehlen. Aber was? Es geht sehr, sehr lang. Also viel Zeit einberechnen für das
Spiel. Ja, ich kann dann aufgeben wegen dem. Ja. Es ist mir irgendwie zu lang gegangen. Aber auch es ist mega geil. Wirklich weird, aber geil. Es haben wir gerne. Ja, kann ich auch unterschreiben.
Hast du schon mal eins?
Nein, das, das ist.
Gut. Lenkt. Irgendwann ist auch mal Schluss, ne?
Genau, wir haben ja wieder überzogen. Also, das wäre unsere Top 3. Kommt, ich lese sie nochmal ablesen. Mist Nummer 3 ist Cult of the Lamb, dann Return to Monkey Island und Platz 1 Elden Ring. Und beim Simon ist es Platz 3
Neon White, gell? Ja, Neon
dann
White.
Elden Ring auf dem 2 und Immortality auf dem 1. Ich sehe, du hast noch geschoben. Und beim Domi ist Pentiment auf dem 3. Horizon Forbidden West auf dem 2 und God of War Ragnarök auf dem 1. Jawohl, das war es mit den besten Games, unseren Lieblingsgames vom Jahr. Und in der nächsten Folge nehmen wir uns dann mit dem Luca zusammen die besten Serien und Filme vor vom Jahr. Ich hoffe, er nimmt nicht Avatar. Also gut, wir werden es sehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitmachen und Zuhören und ciao miteinander.
Tschüss.